Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 92 und dem Thema Frühlingsmärchen.
Jenny, Christian. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich wirklich nicht ausstehen kann, ist Smalltalk.
Ja,
verstehe ich.
Geht mir auch
ja.
So.
Ja, und bei mir liegt das daran, dass ich zum einen zugeben muss, dass das auch nicht gerade meine besonders große Stärke ist. Zum anderen sehe ich aber auch einfach nicht wirklich einen Sinn darin, sich über Dinge zu unterhalten, von denen vorausgesetzt wird, dass eh alle die gleiche Meinung dazu haben.
Ich musste mir das auch mühsam antrainieren, hat lange gedauert.
Ich finde das immer anstrengend, weil irgendwie ist das immer nur so ein Laberababer.
Ja,
ich habe da auch keinen Bock drauf, aber manchmal muss es halt sein, so aus diplomatischen Gründen. Und dann, wenn man das kann, prinzipiell ist es schon mal nicht schlecht, sagen wir so.
Ja, man kommt ja leider nicht drumherum. Ja. Aber nehmen wir mal das Beispiel, besonders beliebtes Thema, Wetter. Kein Smalltalk kommt ohne das Wetter aus. Und das bringt mich jedes Mal in die Situation, dass ich mir nicht nur denke, ja, es ist halt sinnlos, übers Wetter zu sprechen, denn wir können es eh nicht ändern. Nein, ich bin dann auch immer hin und her gerissen, was ich denn eigentlich sagen soll. Denn wenn alle kommen mit, oh, jetzt scheint endlich mal wieder die Sonne, denke ich mir, ja, brauche ich nicht. Wenn alle sagen, oh, ganz schön kalt, dann denke ich mir, ja, nö, ist nicht kalt. Und dann ist das immer ein Abwägen zwischen, erklärst du den Leuten jetzt, dass deine Wohlfühltemperatur bei minus 5 Grad beginnt und du Schnee, Regen, Nebel und Dunkelheit liebst? Oder sparst du dir die Anstrengung, weil versteht halt eh keiner und du sagst einfach, ja. Die Jahreszeit, die jetzt angebrochen ist, macht es mir da natürlich auch nicht einfacher. Denn es ist ja schon schwierig zu erklären, dass sich dieses Gefühl, das halt alle haben, wenn es sonniger und wärmer wird, bei mir halt einstellt, wenn die Temperaturen unter Null fallen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich großen Bock auf die heutige Folge, die ja ganz im Zeichen des Frühlings steht. Und ich verspreche auch, ich werde wirklich versuchen, mich zurückzuhalten und euch die Frühlingsstimmung nicht zu vermiesen.
Sonst weisen wir dich dezent darauf hin.
Ja gut, und damit sich bei euch da draußen auch richtige Frühlingsgefühle einstellen, haben wir uns überlegt, diese Folge nicht märchenhaft, sondern lyrisch zu beginnen. Denn der Frühling hat natürlich viele Literaten und Literatinnen inspiriert und um den Frühling in der Literatur wird es heute auch gehen. Und deswegen dachten wir, bevor wir es wieder episch angehen und wir uns mit Märchen beschäftigen, gucken wir mal wieder ein bisschen über den Tellerrand und schauen, was die Lyrik so zum Frühling sagt. In unserer Rattenfängerfolge dieses Jahr haben wir das ja auch schon ein bisschen erprobt. Da gab es mit Goethe und Brecht ja auch direkt die volle Dröhnung. Und da wir das Ganze ja nie so für sich stehen lassen, sondern euch immer auch eine Einordnung geben möchten, um Literatur im Allgemeinen und Märchen im Speziellen noch besser zu verstehen, gehen wir heute erstmal noch einen Schritt zurück und ihr ahnt, was das bedeutet. Es ist wieder Zeit für Elenas Deutschstunde. Thema heute: Lyrik.
Dong!
Für all die HörerInnen, die regelmäßig dabei sind, ist das Thema ja nicht ganz neu. In unserer ersten Weihnachtsfolge, das müsste Folge 29 ein bisschen Weihnachtszauber gewesen sein, habe ich euch schon mal auf einen kleinen Exkurs in Sachen Lyrik mitgenommen, weil wir euch da ja ein paar Weihnachtsgedichte vorgestellt haben.
Markt und Straßen stehen verlassen.
Ja, das ist so schön.
Zum Beispiel.
Ja, und Weihnachtsgedichte gehören für uns halt auch irgendwie zur Weihnachtszeit dazu. Und das ist eine ganz schöne Parallele, denn wie ihr hören werdet, auch Frühling und Lyrik passen einfach perfekt zusammen. Und für alle, die sich jetzt nicht mehr erinnern oder die Folge nicht kennen oder noch nicht kennen, wir hoffen natürlich, ihr hört sie euch an. Hier kommt jetzt eine kleine Auffrischung und auch Vertiefung. Und die ist auch ganz gut, um uns nochmal bewusst zu machen, in welcher literarischen Gattung wir uns in Sachen Märchen immer bewegen. Auch wenn Märchen ja unser Schwerpunkt ist, schauen wir immer mal nach links und rechts, um diese Textsorte besser einordnen zu können. Wir haben in der letzten Märchenkunde zum Beispiel über Fabeln gesprochen und Sagen sind ja hier auch immer schon wieder öfter mal Thema gewesen. Und das alles sind ja verschiedene Textsorten. Aber das ist eigentlich schon recht kleinteilig. Wir können das Ganze auch erstmal viel größer betrachten. Stellen wir uns einfach erstmal ganz allgemein Texte vor, ohne die jetzt näher zu benennen oder irgendwie zu kategorisieren. Und diese Texte liegen alle auf einem riesigen Haufen, weil es gibt ja ziemlich viele Texte. Und der ist wirklich ziemlich riesig und vor allem ziemlich durcheinander. Und wenn wir da jetzt ein bisschen Ordnung und System reinkriegen wollen, machen wir erstmal eine ganz grobe Einteilung. Und auch die haben wir hier im Podcast schon mal erwähnt. Ich glaube, das war damals in der Verbrechensfolge. Denn es geht um die Einteilung in fiktionale und nicht-fiktionale Texte. Nicht-fiktionale Texte sind zum Beispiel Zeitungsartikel, Gebrauchsanweisungen oder auch euer WhatsApp-Chat. Kurz gesagt, alle Texte, die sich auf die Realität beziehen, die eben nicht fiktiv sind. Ja, und fiktionale Texte in der Schlussfolgerung sind natürlich fiktive, also ausgedachte Texte. Sie können zwar durchaus Referenzen zur Realität haben und auch von wahren Ereignissen inspiriert sein oder an real existierenden Orten spielen. Die Geschichten als solches sind aber immer fiktiv. Und die fiktiven Texte sind ja auch die, die uns hier im Podcast ganz besonders interessieren. Halten wir also erstmal fest, wir bewegen uns in der Kategorie der fiktiven Texte. Aber auch davon gibt es natürlich ziemlich viele, also unser Häufchen ist immer noch ziemlich groß. Nehmen wir also die nächste Einteilung vor und jetzt kommen die literarischen Gattungen ins Spiel. Auch die sind hier öfter schon mal gefallen.
Ja. Frau Lehrerin, ich weiß was,
bitte,
ich habe aufgepasst.
Christian, ja.
Epik, Dramatik und Lyrik.
Sehr schön und sogar in der richtigen Reihenfolge. Oh. Eins mit Sternchen.
Bravo.
Streber.
Ich habe halt aufgepasst, Jenny Bill.
Kein Streit, Kinderchen.
Kopf wird nachher ins Klo gesteckt.
Ja, und die Jenny kriegt dann wieder eine Verwarnung an ihre Eltern.
Tadel, jawohl.
Ach, das merkt doch keiner. Ich mach das geschickt.
Nachdenkzettel, Jenny, Nachdenkzettel.
Bei einer Blonden glaubt das keiner, dass sie das macht.
So, weiter aufpassen. Warum gibt es die literarischen Gattungen? Ja, jede literarische Gattung umfasst Texte, die bestimmte Merkmale gemeinsam haben. Und in der ersten dieser drei literarischen Gattungen kennen wir uns eigentlich schon ziemlich gut aus. Wenn wir nämlich über Märchen sprechen, sprechen wir über epische Texte. Epische Texte sind erzählende Texte und zu ihnen gehören neben Märchen zum Beispiel Sagen, Fabeln, Kurzgeschichten, Novellen und Romane. So, und weil Christian gerade schon so gut vorgelegt hat, welche Merkmale haben denn all diese epischen Texte gemeinsam?
Ja, Jenny, jetzt bist du dran.
Guck, guck. Nee. Okay, dann mache ich einfach mal weiter. Zum einen haben sie alle einen Erzähler. Der kann eine bestimmte Erzählperspektive einnehmen oder ein bestimmtes Erzählverhalten zeigen.
Ich Erzähler zum Beispiel.
Oder genau.
Der allwissende Erzähler oder so, ne?
Ja. Oder der Er-Sie-Es-Erzähler.
Genau.
Oh.
Der Personalerzähler. Ist doch noch ein bisschen was hängen geblieben. Dieser
und unser Abi mittlerweile fast 20 Jahre her, als Kinders, ne?
Also, wir machen mal ganz schnell weiter. Das müssen wir hier wirklich nicht vertiefen. In der Epik können auch verschiedene Erzähltechniken zum Einsatz kommen. Zum Beispiel die direkte oder die indirekte Rede oder das Erzähltempo. Stichwort Erzählzeit und erzählte Zeit. Und dann gibt es die Prosa. Prosa bezeichnet die ungebundene Form der Sprache, also eine Sprache, die nicht durch formale Besonderheiten gekennzeichnet ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu lyrischen und dramatischen Texten, die beide in gebundener Sprache verfasst werden. Und damit sind wir auch schon bei der zweiten literarischen Gattung, der Dramatik. Und über die haben wir hier eigentlich noch nie wirklich gesprochen. Das führe ich jetzt auch nicht groß aus. Kurz gesagt, dramatische Texte sind Theaterstücke und die werden einfach dafür verfasst, um auf der Bühne aufgeführt zu werden. Ganz ausführlich könnt ihr das alles zu den literarischen Gattungen und auch speziell zur Dramatik übrigens auf unserem Blog nachlesen. Und so viel sei gesagt, auf unserer langen, langen, langen Themenliste steht auch das Thema Märchen und Theater. Wann das kommt? We will see.
Wir haben in diesem Jahr ein Thema, wo sich Dramatik eigentlich anbieten könnte, okay, wenn wir das aufnehmen. Denn es geht um ja eigentlich das Mutterland der Dramatik, wenn ihr wisst, was ich meine.
Oh ja, natürlich. Also
könnten wir mal
drüber ja, nachdenken. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, ja, vielleicht kommt es schneller, als ich jetzt gerade gedacht ja, habe.
Hatten wir nicht auch schon mal über Antigone gesprochen?
Antigone.
Da sag ich doch ja. Antigone.
Ja, tatsächlich.
Ja, das stimmt. Wir. Okay. Ja, okay, wir haben es immer gestreift, aber die Verbindung zu Märchen.
Bei Geschwistern. In der Geschwisterfolge hatten wir Antigone.
Ja, das stimmt. Das haben wir aber immer noch nicht so ganz aufgemacht. Also auch da gehen wir vielleicht noch mal intensiver drauf ein. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall merken, dramatische Texte führt man halt auf der Bühne auf. Haken an die Dramatik, kommen wir zur dritten literarischen Gattung, der Lyrik. Um die soll es ja jetzt einführend auch ein bisschen gehen. Sie umfasst alle Texte, die in Gedichtform verfasst sind. Diese unterscheiden sich durch spezifische Merkmale wie ihren Aufbau oder ihre sprachliche Ausgestaltung. Und sind damit auch grundlegend anders von epischen und dramatischen Texten. Ja, bitte, Christian.
Reim zum Beispiel, Metrum,
sehr gut.
Strophenform.
Sehr gut, genau.
Habe ich was Wichtiges vergessen?
Ja, ein bisschen was, da kommen ja. wir gleich aber nochmal okay. drauf.
War also nicht ganz so gut.
Aber
doch, war schon, die Kernsachen hast du schon erkannt. Was wir vorab vielleicht noch festhalten können, das spielt da nämlich auch rein, ist, dass die Lyrik sehr eng verbunden ist mit der Musik. Ich glaube, deswegen mag Christian sie nämlich auch so gerne.
Ja, denn da steckt ja die Lyra drin, ein Saiteninstrument, was in der Antike gespielt wurde, unter anderem von Apollon, dem Gott der Lyrik.
Perfekt. Guck mal, eins mit Sternchen. Danke.
Mensch, ja. Heute habe ich einen Lauf.
Ja, und es geht sogar weiter, weil es kommt noch was, worauf du ja heute auch noch zu sprechen kommen wirst. Denn dieser musikalische Bezug blieb durch die Liebeslyrik der Minnesänger noch bis ins Mittelalter bestehen. Ja, und inzwischen ist das ein bisschen verloren gegangen. Lyrische Texte werden nicht mehr gesungen, eignen sich durch ihren melodischen Rhythmus, aber immer noch dafür, laut vorgetragen zu werden.
Und einige Gedichte werden dann ja doch vertont, zum Beispiel im Kunstlied oder auch etwas moderner irgendwie so in Songs zum Beispiel.
Genau. Und ich glaube, ohne viel nachzudenken, einige Merkmale der Lyrik sind sehr offensichtlich. Christian hat ja schon das Reimschema genannt zum Beispiel, das es gibt. Und ich glaube, das Metrum hast du auch schon angesprochen gerade. Ihr erinnert euch vielleicht noch Jambus, Trocheus, Dactylus und Anapest. Es ist natürlich auch der Aufbau in Strophen und Verse, der das Gedicht ja auch schon optisch erkennbar macht und zeigt, hey, irgendwie bin ich anders als vielleicht so ein epischer Text. Wir haben eine sehr bildhafte Sprache, wir haben Kadenzen und wir haben ein sehr enges Zusammenspiel zwischen Form und Inhalt. Auch hier gilt natürlich wieder, nicht alle dieser Merkmale sind in jedem lyrischen Gedicht zu finden. Insbesondere moderne Gedichte brechen gerne mal bewusst aus diesen Konventionen aus und schaffen durch Experimente neue Formen. Moderne Gedichte sind vor allem Gedichte so ab der Zeit des Expressionismus und vor allem der Expressionismus und auch der Dadaismus, die haben wirklich versucht, ganz, ganz andere Sachen zu machen. Dann gibt es eben auch Gedichte, die heißen das Radio und die gehen dann.
Wobei es gibt dadaistische Gedichte, die ganz cool sind, finde ich. Nicht alle, aber es gibt so ein paar.
Ja. Ja, und manche modernen Gedichte nähern sich sogar der Prosa an, also schneiden quasi die andere literarische Gattung, von der sie sich eigentlich sehr unterscheiden. Denn wenn wir bedenken, Aufbau in Strophen und Verse ist bei epischen Texten ganz weit entfernt. Wir sprechen nicht mal von Versen in der Epik, sondern von Zeilen. Ganz wichtig, weil immer ein Fehler in der Deutscharbeit. Wir haben das habe ich gerade sogar vergessen, wir haben in Gedichten den lyrischen Sprecher oder das lyrische Ich. In epischen Texten ist es eben der Erzähler und so Sachen wie Reim, Metrum, Kadenz, das kommt nicht mal vor. Was aber gemeinsam ist und was wir aus der Epik ja auch schon kennen, epische Texte sind nicht gleich epische Texte. Wir können eben differenzieren. Wir haben Märchen, Sagen, Romane, Kurzgeschichten und vieles mehr. Sie alle haben epische Merkmale gemeinsam, bilden aber trotzdem eine eigene Textsorte. Also wieder die Unterkategorie der Unterkategorie sozusagen. Gerade bei Märchen haben wir auch gesehen, wir können da noch weitergehen. Auch die einzelnen Textsorten können nochmal Unterkategorien bilden. Wir haben ja zum Beispiel Zaubermärchen, Blaubartmärchen, Schwankmärchen, Kettmärchen, Gruselmärchen und so weiter gehabt. Und das können wir auch bei der Lyrik machen. Gedicht ist nicht gleich Gedicht. Es gibt unterschiedliche Arten von Gedichten, die ebenfalls durch spezifische Merkmale gekennzeichnet ist. Zum Beispiel das Sonett, das Epigramm, die Ode, das Elfchen, das Akrostich und so weiter. Keine Sorge. Jenny denkt sich schon, oh nein, ich habe keinen Bock mehr auf Gedichte. Ich werde euch das jetzt auch nicht weiter auseinandernehmen. Ich will euch nur eine Sache zeigen. Nämlich, wir können uns sehr, sehr kleinteilig mit Literatur auseinandersetzen. Ne? Denkt an den großen Texthaufen, den wir am Anfang hatten, mit dem wir gestartet sind und aus dem wir uns immer weiter in immer detailliertere Unterteilungen vorarbeiten können. Und genau das ist letztlich auch das Spannende an Literatur. Wir können sie oberflächlich betrachten oder konsumieren und das ist auch okay. Wir können uns aber auch immer tiefer vorarbeiten und damit spiegelt Literatur eigentlich genau den Vorgang wieder, den viele im Deutschunterricht ja ziemlich gehasst haben. Wenn wir einen literarischen Text interpretieren sollten, dann ging es auch immer vom Offensichtlichen ins Detail. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Man hat in der Textanalyse immer mit dem Groben angefangen. Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Textsorte, dann vielleicht die Strophenzahl bei Gedichten, die auftretenden Figuren in Dramentexten, die Inhaltszusammenfassung. Und erst dann nach und nach hat man sich so wie bei einer Zwiebel vorgeschält und die Details rausgearbeitet, sprachliche Mittel sich angeguckt, Interpretation und Deutung im Textzusammenhang und mit Blick auf den historischen Kontext, mit Blick auf die Form und so weiter. Und erst dann hat der Text wirklich seine Tiefe entfaltet und man war wirklich in der Lage, den Text in seinem ganzen Umfang zu begreifen.
Und aufgrund der Vielfalt glaube ich eigentlich, dass in der Literatur für jede und jeden irgendetwas immer dabei ist. Es muss ja nicht immer Goethe sein.
Und Literatur ist eben auch nicht nur das, was man eben mal so runterliest. Literatur ist immer das, was einlädt, sich damit zu beschäftigen. Und das versuchen wir hier im Podcast ja auch immer zu machen. Wir bieten euch Interpretationsansätze. Es ist natürlich auch nie vollständig, weil sonst würde ich 3 Stunden wahrscheinlich durchladen, labern oder
wobei
länger.
Wobei deine Interpretationen schon wirklich, also sehr gut sind, muss man sagen.
Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel, weil es macht mir so viel Spaß.
Das merkt man auch, finde ich, und ich hoffe, ihr merkt es auch.
Ja, wir stellen euch ja auch immer Merkmale bestimmter Textsorten vor und wir grenzen eben auch Textsorten voneinander ab, denn auch das führt dazu, dass wir die Textsorte, mit der wir uns beschäftigen, nämlich Märchen, besser verstehen. Es reicht eben nicht nur immer nur auf eine Sache zu gucken, sondern man muss eben gucken, was gibt es noch drumherum. Und das, was es drumherum eben auch gibt und was sich ja eigentlich in einer ganz anderen Gattung bewegt, ist die Lyrik. Wir können aber als erstes Zwischenfazit auch schon mal festhalten, ja, Lyrik und Epik scheinen erstmal gar nicht wirklich was gemeinsam zu haben. Sie sind schon allein in ihrer sprachlichen Gestaltung komplett unterschiedlich, in ihrer formalen Ausrichtung sowieso. Moderne Gedichte klammern wir jetzt hier immer mal aus, ne? Wir reden eher von den klassischen Gedichten. Behalten wir also erstmal im Hinterkopf und kommen jetzt zum Thema unserer Folge, zum Thema Frühling. Und da haben wir euch ja gesagt, es wird lyrisch, deswegen dieser kleine Exkurs.
Wobei Märchen und Lyrik sich jetzt nicht immer ausschließen. Es gibt durchaus auch ein paar lyrische Passagen in manchen Märchen, zum Beispiel so Sprüche wie in der Gänsemarie, wie Windchen im Kürtchen sein Hütchen oder in Jorinde und die Ringel. Zachiel, grüß dich Zachiel, wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los zu rechter Stund. Ne? Ja. Das ist ja auch in Versform dann immer abgesetzt gedruckt in den Grimm-Ausgaben. Also ein Bestandteil von Märchen kann das durchaus sein.
Genau, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Thema Frühlingsstimmung. Wir haben jeder ein Frühlingsgedicht mitgebracht, vielleicht auch 2.
Ich glaube, ich habe eher 2 genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte.
Ja, das ging mir tatsächlich auch so.
Jenny, hast du 1 oder hast du 2?
Ich habe nur 1.
Okay.
Okay, dann ist die Frage, wer fängt an?
Also, ich erfülle heute hier die Frauenquote. Ich habe Autorinnen auf jeden Fall.
Das ist sehr gut.
Ich bin sehr klassisch unterwegs.
Ja, ich glaube, du hast nämlich den Klassiker der Klassiker genommen. Und ich glaube, damit sollten wir starten, weil ich glaube, da können alle zu relaten, weil den kennt man wirklich.
Und ich habe erst überlegt, ob ich den wirklich nehmen soll, weil das halt so klar ist, wenn man an Frühling denkt.
War aber auch mein erster Gedanke.
Meine auch.
Mir war aber klar, das nimmst du nicht. Also nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil es einfach schöne Alternativen gibt.
Deswegen haben wir auch abgeklärt, weil ich dachte mir nicht, dass wir es doppelt haben, aber ja. Mein Gedicht ist von Eduard Mörike und heißt Er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen.
Schön.
Ich mag es sehr.
Und das ist, finde ich, ein Paradebeispiel, dass Lyrik auch alle Sinne irgendwie anspricht. Wir haben das musikalisch mit dem Hafenton zum Beispiel drin. Ne? Mhm. Oder auch den Veilchenduft und die Farben, das Blau. Also das ist für mich ein ganzheitliches Erlebnis fast schon. Ich finde es toll.
Ich finde es auch sehr schön.
Hast du gut ausgesucht, Jenny.
Danke. Vielleicht noch einmal kurz zum Hintergrund. Entstanden ist das Gedicht 1829.
Damit fällt es in welche Epoche?
Romantik.
Und ich finde, das hört man auch raus,
ja,
oder?
Ja, definitiv.
Also, wenn ihr euch erinnert, was ich euch immer so erzähle, wenn das nicht romantisch ist, ich weiß es nicht.
Viel romantischer geht eigentlich kaum, nee, ne?
Da ist wirklich alles drin, ne? Diese Natur, dieses Harmonische, dieses... mach weiter, Jenny, sonst drifte ich wieder ab.
Und das Gedicht ist Teil des Romans Maler Nolten von Eduard Mörike aus dem Jahr 1832.
Das wusste ich nicht, guck mal.
Ich auch nicht. Aber das passt ja zu dem, was du gerade mit Märchen gesagt hast. Ja. Also auch da ein lyrischer Text, der in einen epischen Text eingebunden ist.
Genau.
Die Handlung des Romans ist von Intrigen bestimmt. Mörike verarbeitet dabei auch seine eigene Vergangenheit, Frauenbeziehungen und solche Dinge. Er hat dann von 1853 bis zu seinem Tod noch an einer zweiten Fassung dieses Romans gearbeitet, wo er mehr zum Realismus, also von der Romantik weg zum Realismus wollte, was er aber dann nicht mehr veröffentlichen konnte. Und es wurde dann posthum 1877 aus den Fragmenten, die dann übrig waren, ist es eben erschienen.
Es ist aber eigentlich sehr interessant, wenn du sagst, in dem Roman geht es um Intrigen und sowas. Es klingt ja eher etwas negativer, problembehafteter.
Und dieses Gedicht ist ja Harmonie pur.
Voll, ne? Wenn du das für sich nimmst, dieses Gedicht, das ist ja der Inbegriff von Frühling eigentlich. Von allem, was wir da positiv mit assoziieren können.
Friede vor der Eierkuchen eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich kann auch nicht sagen, in welchem Zusammenhang es da jetzt auftaucht. Ich habe das Gedicht vorher noch gelesen. Das hat irgendwie so gar nichts mit Frühling zu tun. Deswegen keine Ahnung. Letztendlich gilt aber Maler Nolten die Handlung auch als einer der düstersten deutschen Romane.
Dann müsste man den eigentlich mal lesen, Elena, oder?
Wirklich mal lesen. Okay, bin ich dabei.
Ja.
Aber super spannend. Und dann kommt da so ein Gedicht raus. Da sieht man natürlich auch wieder, was der Kontext ausmacht. Ne? Wenn wir dieses Gedicht jetzt innerhalb dieses Romans lesen, werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr so positiv wahrnehmen, als wenn wir es einzeln stehen nehmen.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, ich vermute es fast, genau. Aber so einzeln stehend finde ich das sehr schön und sehr malerisch und ist
toll. Also was man hier auch einfach ganz klar nochmal festhalten kann, das ist auch für die Auseinandersetzung später mit der Geschichte des Jahres von Andersen, ne, dem Märchen unserer letzten Märchenstunde wichtig. Der Frühling kündigt sich in diesem Gedicht ja an, das lyrische Ich ist voll freudiger Erwartung und der Frühling wird ja hier auch direkt personifiziert. Ne? Also schon in der ersten Zeile, Frühling lässt sein blaues Band und dieses Personifizieren wird dadurch verstärkt, dass der Frühling ja zum Beispiel auch ohne Artikel auskommt. Das heißt nicht, der Frühling lässt sein blaues Band, sondern es ist der Frühling, er wird quasi wie ein Eigenname behandelt und kriegt dadurch natürlich das Gefühl, als wäre es ein lebendiges Wesen.
Wobei hier im Ruhrgebiet sagt man ja auch eher die Elena und der Christian.
Das stimmt, ja. Okay, weil wir jetzt beim Thema Romantik waren, könnte ich eins von meinen Gedichten zum Besten geben, weil das fand ich auch so schön. Ich glaube, das schließt an diese Stimmung auch ganz gut an.
Ja, gerne, weil meine sind nämlich beide aus dem 20. Jahrhundert.
Oh, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Dann nehme ich ein Gedicht von einem, den wir auch schon namentlich öfter mal hier erwähnt haben, nämlich Clemens Brentano. Ist ja auch in puncto Märchen nicht so ganz unbedeutend, der Herr. Und der Titel heißt Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Hörst du, wie die Grille zirpt? Stille, stille, lass uns lauschen. Selig, wer in Träumen stirbt. Selig, wen die Wolken wiegen, wem der Mond ein Schlaflied singt. Oh, wie selig kann der fliegen, dem der Traum den Flügel schwingt. Dass an blauer Himmelsdecke Sterne er wie Blumen pflückt. Schlafe, träume, flieg, ich wecke, bald dich auf und bin beglückt.
Oh, auch sehr schön, sehr romantisch.
Ja, sehr, ne? Und wir haben hier natürlich ganz klar Motive der Romantik, Natur, Traumwelt, beides verschmilzt miteinander. Beides sind Orte, an denen sich die eigene Gefühlswelt entfalten kann. Der Frühling hier quasi als Sehnsuchtsort des eigenen Selbst. Gefühlvollen Selbst.
Für mich auch ein blaues Gedicht, ein dunkelblaues Gedicht durch den Nachthimmel. Ja, also bei Jennys Mörike hatten wir ja diesen hellblauen Himmel, den habe ich mir vorgestellt, diesen fast wolkenlosen, mit vielleicht so einem leichten Schleier oder so. Mhm. Bei dir ist es ja ganz anders, aber trotzdem nicht weniger romantisch und frühlingshaft, nur anders, ne?
Ja, aber ich finde auch, hier hörst du direkt raus, auch von der Sprache, es ist ein romantisches Gedicht, ne? Es kommt aus der Romantik, also definitiv. Das finde ich ist schon eine
sehr
Parallele.
Sehr blumig irgendwie, aber nicht kitschig.
Es ist übrigens aus dem Jahr 1811, ich glaube, das habe ich gerade vergessen.
Ja, etwas früher sogar.
Mhm. Ja, und mein Lieblingssatz war, selig, wer in Träumen stirbt.
Das war klar.
Da kommt die morbide Ader wieder durch.
Ich finde es auch Gänsehaut. Toll. Okay, also ich glaube, dann machst du weiter und ich hau dann am Ende nochmal meins raus, weil das ist nochmal so ein, das killt die Frühlingsstimmung da.
Ja, sagen wir so, also ich habe ja zwei zur Auswahl, beides von Frauen, beides von deutsch-jüdischen Dichterinnen. Mhm. Das eine ist positive, das eine ist auch vielleicht nicht so ganz 100% positiv. Yep. Fange ich mit dem Positiv
an? Ja, okay. Das passt doch.
Alles klar, ja gut.
Und dann machen wir es einfach völlig kaputt. Also ihr.
Also ein bisschen bittersüß ist es vielleicht doch, aber im Vergleich zu anderen Gedichten dieser Dichterin, nämlich Hilde Domin, eine gebürtige Kölnerin übrigens, die noch gar nicht so lange tot ist. Es heißt April und geht so. Die Welt riecht süß nach gestern. Düfte sind dauerhaft. Du öffnest das Fenster. Alle Frühlinge kommen herein mit diesen. Frühling, der mehr ist als grüne Blätter. Ein Kuss birgt alle Küsse. Immer dieser glänzend glatte Himmel über der Stadt, in den die Straßen fließen. Du weißt, der Winter und der Schmerz sind nichts, was umbringt. Die Luft riecht heute süß nach gestern, das süß nach heute roch.
Oh. Ah, krass finde ich, wie anders das ist. Die Rhythmik, ja. Der Aufbau, es ist komplett anders. Du hörst, es kommt aus einer ganz anderen Zeit. Ne? Und auch, wir sind jetzt nicht mehr in der Natur, im Dunkeln oder am schönen Tag, sondern in der Stadt
genau,
plötzlich.
Genau, richtig.
Mhm. Finde ich schön.
Gut, grüne Blätter schon auch, ja. Aber die kannst du ja auch in der Stadt geben. Selbst hier im Ruhrgebiet haben wir sehr viele Bäume, die jetzt auch gerade wirklich anfangen, ein bisschen zu knospen und zu sprießen, was sehr schön ist, auch wunderbar duftet. Ja, da ist auch wieder dieser Duftcharakter drin. Frühling ist für mich auch ganz viel Duft. Also dieser Blumenduft, dieses Jasminartige, aber auch so
Flieder
der erste,
dann, ne?
Ja, oder auch der erste Frühlingsregen, der riecht ganz anders als Herbstregen, wo das so ein bisschen nach den verfaulten Blättern riecht. Und das ist eine sehr sinnliche Jahreszeit. Es wird alles wieder hell.
Das kommt aber auch da gut raus, ne? Also dieses...
Genau, und da wird der Kontrast ja auch zum Winter nochmal ganz deutlich zu der dunklen Jahreszeit aufgebaut. Und dass der Frühling halt wiederkehrt und auch immer wiederkehrt, dass es so ein Kreislauf ist. Und deswegen habe ich es auch genommen, weil es weil es sprachlich sehr schön ist, aber weil es auch zu der Geschichte des Jahres passt. Ich habe ja auch versucht, das musikalisch in der Folge ein bisschen darzustellen, dass die Musik am Anfang dann auch am Ende nochmal auftaucht, weil es geht ja darum, dass es halt immer wiederkehrt. Ne? Und nichts bleibt so, wie es ist, auch wenn es so scheint. Ja. Ne? Ja, und dass eben dieser Schmerz des Winters immer wieder durchbrochen wird. Dass es immer wieder auch dunkle Zeiten, vielleicht gibt, wenn wir das jetzt so aufs Leben ein bisschen übertragen wollen, aber dass immer wieder auch das Licht hervorbricht und die dunklen Stunden dann am Ende vergessen sind, weil es, wie es hier heißt, das ist nichts, was umbringt.
Passt sehr gut. Also ihr seht, wir suchen das hier natürlich nicht willkürlich aus, sondern es hat schon auch einen Bezug zu dem Märchen, was wir gleich ja noch näher besprechen werden. Und den einen oder anderen Punkt solltet ihr da auch schon mal im Hinterkopf behalten. Soll ich weitermachen oder willst du dein anderes Negatives sagen?
Naja, also meins ist, wenn ich die Gedichtauswahl von dir richtig vorhersehe, ist meins wahrscheinlich doch das etwas Fröhlichere und dann nimm mal den Körper vorher und dann versuche ich so ein bisschen
zu retten. Okay, nein, es ist eigentlich so richtig negativ ist es nicht.
Okay.
Aber es hat was so gesehen mit dem Winter zu tun, beziehungsweise mit dem Wetter. Und das finde ich gut. Das ist von Hermann Löns. Der Punkt, der in dem Gedicht zur Sprache kommt, der kommt mir immer zu kurz. Weil Frühling ist immer, wie wir es jetzt auch schon gehört haben, viel, es ist Sonne, es blüht, es zwitschert. Aber es geht ja auch ein bisschen anders.
Dann machen wir das tatsächlich so, weil bei mir kommt der Winter auch zumindest ganz kurz
davor. Dann passt das perfekt. Okay. Mhm. Ihr hört sehr schnell, in was für eine Richtung es geht. Märzschnee ist der Titel. Märzschnee rieselt durch die Zweige und umspinnt den weiten Wald. Alle Vogellieder schweigen und es wird so stumm und kalt. Eine kleine graue Meise trillert einmal noch ihr Lied. Einmal noch ein Sonnenstreifen dünn den stillen Wald durchzieht. Auf den kalten, nassen Wegen gehe ich mit leichtem Fuß. Wie ein Lied war mir dein Lächeln und wie Sonnenschein dein Gruß. Ja.
Schön, also melancholisch.
Genau. Und am Ende hat man natürlich schon wieder mit Sonnenschein und diese Hoffnung, nein, das in Anführungszeichen für mich schlechte Wetter ist bald vorbei, es wird besser. Aber ich fand das halt gut und das ist nämlich auch, deswegen habe ich es ausgewählt, weil das fand ich an Andersens Geschichte des Jahres auch so toll. Es ist eben nicht, es wird Frühling und dann ist der Frühling da, sondern nein, wir haben eigentlich immer wieder diese Rückschläge.
Das merken sogar die Spatzen.
Genau, und es kommt eben doch der Winter immer wieder durch. Warum das so ist, das sagt Andersen in seiner Geschichte ja auch, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir über die Rolle des Frühlings in diesem Märchen auch sprechen. Aber auch das deutet sich hier eigentlich schon ein bisschen an. Der Frühling kommt nicht und ist mit aller Wucht da, wie wir es vielleicht manchmal beim Sommer haben, wenn er dann mit dieser Hitze über uns hereinbricht. Ja. Sondern der kommt eher leise und der muss sich erstmal gegen den Winter durchsetzen.
Bei dem Titel Märzschnee musste ich an Maienfrost denken, wie das bei Romeo und Julia ist, als sie dann tot in der Gruft liegt. Also wirklich dann auch tot, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Auf jeden Fall, der Tod liegt auf ihr wie Maienfrost. Also in der Blüte ihres Lebens ist sie dann nochmal erfroren.
Ja. Passt perfekt und nimmt auch wieder eine Symbolik, die wir auch wiederfinden werden und die ganz typisch ist, wenn wir über Winter und Frühling sprechen. Jugend und Leben, Alter und Tod. Ich fand aber jetzt in diesem Gedicht eben auch sehr schön so diese Atmosphäre. Du gehst durch den verschneiten Wald und alles ist still und kalt. Das ist halt ein Traum. Also ich lieb's halt. Ich weiß, die meisten sind froh, wenn es rum ist. Ich würde mir wünschen, wir hätten mal Märzschnee. Aber so ist es halt. Komm, Christian, mach mal weiter.
Aber so kann Frühling eben auch sein. Und ich finde, das muss man auch, in puncto Diversität muss man das auch mal besprechen. Genau, Ja, mein zweites Gedicht stammt von Mascha Kalecko.
Schön.
Und es trägt den schon etwas zwiespältigen Titel, nennen wir es Frühlingslied. In das Dunkel dieser alten, kalten Tage fällt das erste Sonnenlicht. Und mein dummes Herz blüht auf, als wüsste es nicht. Auch der schönste Frühling kann nicht halten, was der werdende April verspricht. Da, die Amseln üben schon im Chor. Aus der Nacht erwacht die Welt zum Leben, Pans vergessenen Flötenton im Ohr. Veilchen tun, als hätte es nie zuvor laue Luft und blauen Duft gegeben. Die Kastanien zünden feierlich ihre weißen Kerzen an, der Flieder bringt die totgesagten Jahre wieder, und es ist, als reimten alle Lieder sich wie damals auf, ich liebe dich. Sag mir nicht, das sei nur Schall und Rauch, denn wer glaubt, der forscht nicht nach Beweisen. Willig füge ich mich dem Brauch, ist der Zug der Zeit auch am Entgleisen, und wie einst, in diesem Frühjahr auch, geht mein wintermüdes Herz auf Reisen.
Boah, das passt so toll zur Geschichte des Jahres. Also Mascha Kalecko ist eh toll.
Eine großartige Dichterin.
Die Jenny hat mir zu Weihnachten einen Tischkalender geschenkt. Der steht bei mir im Büro und habe ich jetzt jeden Monat ein tolles Gedicht von Mascha Kalecko. Das ist wirklich richtig schön. Da freue ich mich auch immer.
Also von Mascha Kalecko habe ich auch die Gesamtausgabe im Regal stehen. Das ist leider nur ein dicker Band mit Gedichten und dann zwei Bände Briefe und ein dicker Band noch Kommentar. Es sind so, so tolle Gedichte, die sie geschrieben hat. Also auch, das ist noch eines ihrer hoffnungsvolleren. Die meisten sind ja doch eher etwas düster, was ich auch sehr mag. Mhm. Aber da finde ich auch diesen Zwiespalt. Also, dass das Vergangene die Gegenwart und damit dann auch die Zukunft beeinflusst, dass man eben in jedem Frühling auch an Sachen erinnert wird.
Finde ich total. Und genau das ist auch wieder ein Aspekt, der auch in der Geschichte des Jahres halt drin ist.
Total.
Ja. Also auch das ein bisschen im Hinterkopf behalten, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir das ein bisschen sezieren. Wir können das ja auch vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben natürlich mit diesen zwei romantischen Gedichten etwas, was in die Entstehungszeit oder Wirkungszeit ja auch von Hans Christian Andersen fällt. Und vom Stil, finde ich, erinnert das auch an manche Stellen des Märchens, was wir hatten, so ein bisschen vom Stil her dran. Nee, das war jetzt überhaupt gar kein deutscher Satz. Und ich finde, vom Stil, der in diesen beiden romantischen Gedichten, also von Mörike und Brentano, drinsteckt, den erkennt man auch so ein bisschen, auch wenn es, wie gesagt, eine andere literarische Gattung ist, aber auch in der Geschichte des Jahres von Andersen wieder. Es ist sehr blumig, es ist sehr ausgeschmückt, sage ich auch gleich noch ein paar Sachen zu. Dann haben wir den etwas, ja, vielleicht kritischeren Blick mit
etwas nüchterner vielleicht auch.
Genau. Wir haben dann diesen Aspekt von, naja, Frühling heißt nicht, es gibt keinen Winter mehr, den Andersen auch sehr rausstellt. Und dann eben diesen Kreislauf von, es ist eben nicht nur, dass es immer wieder kommt, sondern es stecken auch Erinnerungen, Erfahrungen, Erwartungen, Hoffnungen mit drin. Und auch das klingt in der Geschichte des Jahres an.
Ja, und das irgendwie dann Leben und Sterben und dann ja Wiedergeburt, wenn man so will, auch miteinander verknüpft sind, untrennbar.
Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir über die Bedeutung des Frühlings, ich glaube nicht nur im Märchen, sondern vor allem auch in der Literatur allgemein sprechen. Und ja, kommen wir später zu. Die Jenny steht in den Startlöchern.
Genau, ich mache jetzt nämlich einen richtigen Break. Mit mir springt ihr jetzt weg von der Lyrik, natürlich.
Und alle so, puh, endlich.
Hin zu unserem eigentlichen Thema. Ihr habt euch gedacht, Mensch, wann geht's denn hier eigentlich los? Und deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, was ist Frühling?
Jenny hat eine Frage.
Der Frühling ist einer von vier Jahreszeiten und folgt auf den Winter.
Ah.
Jetzt wissen wir alle Bescheid.
Danke, Jenny.
Astronomisch bestimmt wird er durch die Tag- und Nachtgleiche und endet mit der Sommersonnenwende. Auf dem Kalender beginnt er um den 20. März herum, meteorologisch schon am 1. März, weil die Jahreszeit drei volle Monate zugeordnet wird, also März, April und Mai. Man unterscheidet zwischen dem Nord- und dem Südfrühling, je nachdem in welcher Hemisphäre, also ob Süd- oder Nordhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling am 20. oder 21. März und endet am 21. Juni mit der Sommersonnenwende.
Midsommer.
Ja.
Genau, da ist ja dann auch der längste Tag. Auf der Südhalbkugel beginnt der Frühling am 22. bzw. 23. September und endet am 21. oder 22. Dezember.
Für mich eine ganz schreckliche Vorstellung. Also ein Grund, der dagegen spricht, auf der Südhalbkugel zu wohnen.
Ja.
Auch wegen Weihnachten im Sommer. Ich würde bescheuert werden.
Horrorvorstellung.
Ja, das fände ich auch total strange. Das passt irgendwie gar nicht.
Stell dir vor, wir hätten dann im Frühling einen Geburtstag.
Oh, passt überhaupt nicht zu meinem Gemüt.
Ja, eben.
Und zu deinem auch nicht.
Allgemein lässt sich der Frühling in drei Phasen einteilen. Ende Februar, Anfang März macht sich zumeist der Vorfrühling bemerkbar. Schneeglöckchen, Haselnüsse und Weidenkätzchen blühen. Und wir haben ja schon auch gehört, es kann natürlich auch immer mal wieder zu Frost kommen. Aber letztendlich wird es wärmer. Sobald die Weidenkätzchen verblüht sind, setzt der sogenannte Erstfrühling ein und beispielsweise Stachelbeeren und Birnbäume blühen.
Das fand ich ja sehr süß, wie bei Andersen geschildert wurde, dass die ihre Wollhandschuhe noch anhaben. Ja. Das fand ich ganz putzig.
Das stimmt. Sobald die Apfelbäume blühen, sind wir dann im Vollfrühling. Und dann geht es richtig los. Die Einteilung des Jahres wurde historisch ganz unterschiedlich vorgenommen. In der griechischen Antike gab es zunächst zwei Jahreszeiten, dann drei und später vier. In anderen Kulturen gab es eine Einteilung in zwei Monaten, also sechs Jahreszeiten. Ist ja auch echt stressig, ne?
Verwirrend, ständig umdekorieren auch. Ne? Ja.
Die heute bekannte Einteilung geht auf Papst Gregor den 13. zurück, der ab 1582 den gregorianischen Kalender eingeführt hat. Der Name des Monats März geht auf den römischen Kriegsgott Mars zurück.
War übrigens in Rom der Antike der erste Monat des Jahres, deswegen ist er September. Septem ist ja sieben, der siebte Monat und bei uns aber der neunte, weil wir zwei Monate eher anfangen. Das ist ein bisschen bescheuert, dass der immer noch der siebte Monat heißt, obwohl er bei uns der neunte ist. Ne? Weil November ist eigentlich der neunte und jetzt aber der elfte. Ne?
Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Oh mein Gott!
Weltbild erstmal geschreddert.
Ja.
In Deutschland hieß der März auch früher einmal der Lenzmond. Noch bis heute bezeichnet den Frühling deswegen auch als Lenz. Die Jahreszeiten fanden schon seit der Antike in Kunst und Literatur Verwendung. Gerade in der griechischen und römischen Kunst gab es eine Vielzahl Darstellungen der Jahreszeiten. In der christlichen Kunst wurde sie zum Sinnbild des Werden und Vergehens. Und es gibt noch so bekannte Dinge wie zum Beispiel Frühjahrsmüdigkeit, womit ich mich null identifizieren kann.
Ist klar, ein Faultier.
Also jetzt nach der Zeitumstellung merke ich die auch total. Ich hasse das wie die Pest, ja.
Vor allem ist man dann irgendwie voll verwirrt, weil plötzlich ist es dann noch dunkel morgens wieder, obwohl das vorher anders war. Und dann ist es super lange hell draußen. Dann denkt man irgendwie, ist es schon voll früh noch.
Mich stresst das auch immer. Mein Körper wehrt sich immer dagegen.
Ja, und Grund für die Frühjahrsmüdigkeit ist, dass die Hormone Melatonin und Serotonin aufeinander stoßen. Also das Schlafhormon, das ja überwiegend noch im Körper ist vom Winter. Und durch die steigenden Temperaturen wird das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Nur bei Ela nicht.
Nee, ich kriege Kopfschmerzen von der Sonne.
Und Heuschnupfen ist zum Beispiel auch nicht so toll übrigens.
Ja, und dieses Aufeinanderstoßen kann dann eben zu Müdigkeit führen. Dann gehe ich jetzt auch ins Bett. Gute Nacht.
Schlaf gut.
Und auch die bekannten Schmetterlinge im Bauch sind ja sehr typisch für den Frühling. Es ist die Jahreszeit für Verliebte. Weil angeblich unser Hormonhaushalt komplett durcheinander gebracht wird, was aber wissenschaftlich nicht wirklich bewiesen ist. Denn durch künstliches Licht im Winter gäbe es wohl keine Hormonänderungen mehr und deswegen auch keine Frühlingsgefühle, keine Ahnung. Kann ja manche eine haben und andere nicht.
Wir gönnen es jedem auf jeden Fall.
Ich würde mir Schlaf gönnen, egal. Ich habe euch jetzt mal sieben verrückte Frühlingsfeste mitgebracht, die wirklich lustig sind. Und ich finde, das muss man einfach auch wissen. Ich fange mal an mit dem ersten in Indien. Da gibt es das Holi-Festival.
Das kenne ich. Das ist das mit dem Farbpulver.
Richtig? Das ist so cool.
Das finde ich richtig cool. Ich finde, das könnten wir nächstes Jahr mal so zum Frühlingsanfang machen. Ursprünglich stammt dieses Festival aus Nordindien. Aber mittlerweile wird es schon weltweit gefeiert. Es dauert den ganzen Tag und die ganze Nacht und die Menschen bewerfen sich gegenseitig mit Farbpulver in allen Farbtönen. Ich habe da auch Bilder gesehen, das ist super cool. Mhm. Das sieht mega schön aus.
Ja.
Und diese Farbtöne sollen die Ankunft des Frühlings signalisieren. Mhm. Kommen wir zum Nummer 2. In den USA.
Ja, Spring Break.
Aha, mhm, genau. Gibt es den Spring Break? Während des Spring Break reisen Studierende eine ganze Woche lang in den Süden, um an den Stränden von Florida, der Karibik oder Mittelamerika Partys zu feiern.
Also du meinst im Golf von Amerika?
Genau, und sich dort zu besaufen. Und dann sind sie in einer einsamen Hütte und da passt die Horrorfilm.
Tja.
So fängt es nämlich immer an.
Ja, das finde ich nicht ansprechend. Also dann bevorzuge ich das Farbbewerfen.
Den Strand schon, Partys, ja, naja.
Nee.
Mhm.
Fest Nummer 3 in Polen. Jedes Jahr meistens am 21. März verbrennen oder in Anführungszeichen ertränken die Menschen ein Abbild der slawischen Göttin Marzana.
Marzena.
Marzena, die den Winter repräsentiert und für manche den Todeszustand der Erde verkörpert. Dieser Brauch, der von heidnischen Riten aus vorchristlicher Zeit stammt, symbolisiert das Ende des harten Winters. Die Marzena.
Marzena, ja.
Marzena.
Ja. Es wird immer besser, Jenny. Weiter so.
Ich sag's jetzt nicht nochmal. Die M-Figuren werden normalerweise aus Stücken Stroh, alten Kleidern oder Lumpen gefertigt.
Kennst also du den Brauch? Ich kenne das nicht aus meiner Familie, aber weil das heidnisch ist, ist es bestimmt dann im katholischen Brauchtum untergegangen bei uns.
Mhm. Dann machen wir einen großen Sprung nach Thailand. Zur Feier des Jahreswechsels gibt es in Thailand das Songkran-Wasserfestival. Die Menschen verbringen dort Zeit mit der Familie, besuchen Tempel, feiern und spritzen sich gegenseitig mit Wasser voll. Aus Spritzpistolen, Eimern oder Schläuchen.
Das kenne ich aber auch aus Polen, das ist nämlich an Ostern.
Ah, okay.
Schmingus Dingus heißt das.
Schmingus Dingus?
Ja, ich genau.
Wie cool ist das selbst? Das klingt so, als hättest du das gerade ausgedacht.
Nein, das ist wirklich Schmingus Dingus, genau.
Cool. Also, kann ich mir aber vorstellen, dass er sehr viel Bock macht.
Das ist irgendwie, glaube ich, auch so im heidnischen Fruchtbarkeitsritual übrig geblieben, weil dann halt ursprünglich die Männer die Frauen das gemacht haben. Ist klar, was dahinter stecken soll. Ne?
Okay, ja. Jetzt finde ich es nicht mehr so cool.
Aber mittlerweile ist das gleichberechtigt.
Mhm.
Da kann jeder jeden oder jede nass machen oder wie auch immer.
Okay, da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ich fand es vorher witzig.
Ich auch, aber mach mal lieber weiter.
Ja, dieses Fest findet kurz nach der Tag- und Nachtgleiche statt und dauert bis zu einer Woche. Also man ist dann ganz schön lange nass.
Ja, aber gut, da ist ja dann auch schon warm, oder?
Ja.
Wärmer als hier bestimmt.
Ja. In Bosnien und Herzegowina gibt es das Festival der Rühreier.
Hä?
Hier versammeln sich die Menschen in Bosnien in der Stadt Senica am Fluss Juana, um die Ankunft des Frühlings zu feiern. Und sie treffen sich mit befreundeten und benachbarten Personen und der Familie und essen zusammen Rühreier.
Ja, cool.
Ich meine, Eier sind ja auch ein Dingens der Fruchtbarkeit.
Mhm. Und Auferstehung, genau, weil aus dem scheinbar toten Ding dann was Lebendiges schlüpft. Mhm.
Genau. Und sie versammeln sich schon früh morgen, stellen sogar schon am Vortag Zelte auf und springen bei Sonnenaufgang zum Schwimmen in den Fluss.
Das ist bestimmt noch kalt.
Aber dafür gibt es ja dann nachher warme Rühreier.
Ja gut, okay. Da wäre mir eine Suppe aber lieber, oder? Egal.
In Griechenland gibt es eine griechische Tradition, die wird Mart genannt oder Martini. Die reicht bis in die Antike zurück und ist ein Frühlingsritual, das vor allem bei Kindern in ländlichen Gegenden sehr beliebt ist. Ihre Mütter flechten Armbänder aus weißem und rotem Garn, die dann vom 1. März bis zum Ende des Monats durchgängig getragen werden. Dadurch sollen die Wangen der Kinder vor den intensiven Sonnenstrahlen beschützt werden. Dabei steht das Rot für die rosigen Wangen und das Weiß für die bleiche Gesichtshaut.
Mhm.
Das fand ich ein bisschen strange, aber das mit den Armbändern fand ich voll schön.
Ja. Haben wir jetzt leider verpasst. Wir müssen im nächsten Jahr dran denken.
Mhm. Boah, wir haben voll viel zu tun nächstes Jahr. Da müssen wir uns mit Farben und Wasserpistolen bespritzen und Armbänder flechten. So, last but not least, darf natürlich nicht fehlen, in Japan. Eine der ältesten Frühlingstraditionen, das Hanami. So schön. Was wörtlich Blüten betrachten bedeutet, ist eine Feier der Schönheit der japanischen Kirschblüten, die einige Wochen andauert und bis ins 9. Jahrhundert zurückgeht. Die Menschen feiern die Ankunft des Frühlings, indem sie Picknicks unter den blühenden Bäumen machen, tanzen und singen und einfach froh sind. Es gibt auch traditionelle Elemente, wie zum Beispiel das Schreiben und Rezitieren von Poesie.
Ist doch perfekt. Müssen wir im nächsten Frühjahr mal nach Japan fliegen.
Also ganz ehrlich, ich würde das wirklich gerne sehen. Sofort. Ich glaube, das ist mit das Schönste, was du auf dieser Welt sehen kannst.
Und dann ziehen wir unsere Kirschblütenpullis an, Jenny. Perfekt.
Und dann essen wir bei McDonald's Hanami. hier diese, wie heißen die nochmal? Diese Taschen.
Apfeltaschen.
Ja, diese Apfeltaschen in Kirschstyle. Also es gibt ja wirklich, das ist ja total das Merch, ne? Mm. Also mittlerweile wirst du ja total zugeschmissen. Also ich finde, hier in Deutschland kriegt man schon relativ viel davon mit. Das war früher auch nicht so.
Ich habe dir oder euch beiden, glaube ich, neulich auf Instagram noch was geschickt. Es gibt jetzt so Schokokugeln mit Hanami-Geschmack oder
wie auch immer. Wenn ich sie sehen würde, würde ich sie sogar wahrscheinlich kaufen und probieren.
Aber in Japan gibt es ja dann sogar bei McDonald's irgendwie Hanami-Burger und keine Ahnung. Und bei anderen Ketten, die wir jetzt nicht nennen.
Ja, aber unabhängig jetzt von dieser ganzen Kapitalisierung des Ganzen, ich glaube, es ist wirklich wunderschön. Ich glaube, das vergisst du einfach nicht, wenn du das mal live siehst. Also sollten wir auf unsere Reise-To-Do-Liste setzen.
Und es gibt ja dann auch so einen richtigen Ticker, dass du dann weißt, in welchen Wochen, wo die Kirschblüte dann blüht. Ja, wunderschön sieht das aus.
Ja, zu den Infos und Hintergründen zu die Geschichte des Jahres von Andersen können wir leider gar nicht so viel sagen, weil offensichtlich, was ich sehr schade finde, gibt es kein Handbuch zu den Andersen-Märchen, wo alles wie in dem Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Grimm schön aufgelistet ist. Was ich aber herausgefunden habe, also zuerst erschienen ist die Geschichte des Jahres 1852 in der Sammlung Historia Förster Sammling oder auf Deutsch Geschichten Erste Sammlung mit 6 weiteren Geschichten, die aber total unbekannt sind, also weiteren Märchen und Geschichten von Andersen eben. Und das einzig ja auch gar nicht bekannte so richtig, wie wir festgestellt haben, ist eben die Geschichte des Jahres, die wir euch eingelesen haben. Und die anderen sind, glaube ich, aber noch unbekannter, würde ich behaupten. Ja, wenn aber jemand von euch HörerInnen da einen Tipp hat, wo irgendwie noch Hintergründe über die Andersen-Märchen zu finden sind, dann schreibt uns das doch gerne. Also würde uns wirklich interessieren. Danke schon mal.
Wir haben ja in einer ganz frühen Folge, nämlich in Folge 3, süß, also unserer allerersten Märchenkunde, by the way.
Ist das 90 Folgen her?
Ja.
Krass.
Heftig.
Also so alt sind wir schon. Naja, auf jeden Fall haben wir da schon mal über eine Jahreszeit gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, in dieser Folge Märchen für wenn es kalt ist, ging es um den Winter. Wir haben euch in der Folge ja 3 verschiedene Wintermärchen vorgestellt. Andersen war ja auch dabei. Und unser Fazit damals war, dass der Winter zum einen immer eine Kulisse ist, gleichzeitig aber auch symbolisch einen Teil der Handlung verkörpert. Wie zum Beispiel bei das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Schnief, schnief.
Die Herzenskälte der Menschen. Außerdem ist der Winter im Märchen hart, bedrohlich, manchmal auch lebensgefährlich und entspricht damit der Lebenswirklichkeit der Menschen, für die der Winter damals die härteste Jahreszeit war, auf die man ja quasi das ganze Jahr hingearbeitet hat, um eben in dieser kalten und dunklen Zeit sein Überleben zu sichern. Und all diese Ergebnisse aus unserer Winterfolge finden wir auch in die Geschichte des Jahres wieder. Denn die beginnt nämlich, wie es sich für die Geschichte des Jahres gehört, am Jahresanfang, im Januar. Und es geht sehr stürmisch los. Wir befinden uns in den letzten Tagen dieses Monats, mitten im tiefsten Winter also. Und passend dazu lässt Andersen in seinem Kunstmärchen einen Schneesturm wüten. Er beschreibt das sehr bildlich und anschaulich, sodass wir als Lesende uns direkt da hineinversetzen können und vielleicht sogar ein bisschen anfangen zu frösteln. Zumindest die Mimis unter uns.
Ja, ich.
Mimi.
Aber heute war es auch wirklich kalt, um nochmal schnell über das Wetter zu reden.
Ja, und während ich mir so denke, mega, werden sich die meisten Leute denken, ja, lass den Winter bitte schnell vorbeigehen. Bevor das aber in der Geschichte des Jahres passiert, haben wir erstmal einen Stimmungswechsel. Denn auf den tobenden Sturm folgt die Stille. Und auch das ist nämlich der Winter. Sternenklar, dunkel und klirrend kalt. Und da es anders als in den anderen Jahreszeiten keine zwitschernden Vögel gibt, gibt es eben im Winter diese Stille, die wir auch nur in dieser Zeit haben. Also Andersen betont auch hier schon die Besonderheiten dieser Jahreszeit.
War es nicht in dem Gedicht so, durch des Schnees Einsamkeit klingt's wie wunderbares Singen, oh du gnadenreiche Zeit.
Genau. Ja. Verweis auf unsere erste Weihnachtsfolge. Die Tiere sind, ähnlich wie die Menschen in dem Märchen, nicht zufrieden mit dem neuen Jahr, denn sie frieren und hungern und lassen sich darüber aus, dass sie irgendwie gar nicht verstehen können, dass die Menschen das neue Jahr so feierlich und begeistert begrüßt haben, Anspielung auf Silvester, denn eigentlich ist es ja jetzt noch schlimmer als am Ende des alten Jahres, weil eben der Winter so wütet. Die Spatzen verstehen diesen Widerspruch nicht. Wir haben Neubeginn und trotzdem diese Kälte. Und auch das Konzept des Kalenders finden sie nicht sinnvoll. Denn sie fragen sich, ja, wenn der Frühling kommt, dann beginnt doch das Jahr. Erst dann nimmt die Natur doch wieder ihren Lauf auf.
Also wären die Spatzen mit der römischen Jahreseinteilung wohl zufriedener gewesen, wenn es im März losgeht.
Ich glaube auch, ja. Und das ist auch gleich mehrfach interessant, denn zum einen klingt da schon wieder so ein bisschen diese Andersen-typische Melancholie heraus. Ne, man freut sich auf etwas, denkt, boah, jetzt kommt was Neues. Aber eigentlich wird es erstmal nicht besser, sondern eigentlich sogar schlimmer als zuvor. Und damit beginnt die Geschichte des Jahres erstmal nicht mit wirklich was Positivem. Erzähltechnisch bildet Andersen dadurch sehr geschickt die Sehnsucht nach dem Frühling ab. Der Winter zu Beginn des Jahres ist quasi das retardierende Moment. Man muss auf ihn warten und das macht ihn natürlich noch größer, noch mehr zu einem Objekt der Sehnsucht. Das heißt, Andersen benutzt hier die Schilderung des kalten, dunklen und schneereichen Winters, um den Frühling quasi auf so einen Sockel zu heben. Also er lässt auf sich warten, aber er macht eben auch alles besser. Er ist sowas wie die Erlösung. Das heißt, den ersten Eindruck vom Frühling bekommen wir in diesem Märchen nicht dadurch, dass Andersen direkt die Schönheit dieser Jahreszeit preist, sondern durch die Schilderung des Winters, die Jahreszeit, die ja eigentlich am unbeliebtesten ist. Und durch seine anschauliche Beschreibung weckt er auch in den Lesenden die Sehnsucht nach dem Frühling, die eben auch die Tiere in seinem Märchen verspüren. Das heißt, durch diesen Aufbau schafft Andersen, dass die Figuren des Märchens und die Lesenden gleich denken und man sich, obwohl es Tiere sind, total mit den Vögelchen identifizieren kann.
Wenn die so putzig sind, wie ihr sie eingelesen habt, dann das sowieso, oder?
Ja, und die Sehnsucht nach dem Frühling ist bei den Vögeln so groß, dass sie sich auf den Weg machen, um zu gucken, wann der Frühling denn nun endlich kommt. Womit sie aber konfrontiert werden? Mit der Personifikation des Winters. Eigentlich ganz schön jetzt hier zu Mörike, wo wir die Personifikation des Frühlings hatten. Hier die Personifikation des Winters. Er tritt als Allegorie auf. Er sitzt auf einer Schneewehe, im Wind und Wetter. Er ist ganz weiß, gerade wie ein Bauer im weißen Flauschmantel.
Bärtig, sehr sympathisch.
Mit langem weißen Haar, ganz bleich und mit großen, klaren Augen. Er ist also ein alter Mann. Und das Alter korrespondiert hier erstmals mit der Jahreszeit. Das wird uns heute noch häufiger begegnen und ist, soweit lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster, eines der zentralen Elemente, wenn es um das Thema Jahreszeiten und auch Frühling geht.
Ja, total paradox eigentlich, dass das neue Jahr mit etwas Altem beginnt. Ne?
Ja. Warum das vielleicht so ist, macht Andersen auch in seiner Beschreibung deutlich, denn er nennt den Winter den Vormund des kleinen Prinzen Frühling. Der Frühling ist klein, nicht selbstständig, er ist abhängig vom Winter, er kann gar nicht alleine agieren. Das heißt, wir haben auch ein Machtgefälle zwischen Winter und Frühling. Und wenn wir hier gerade ihn auch beschrieben haben als alten Mann und dann haben wir den kleinen Prinzen Frühling, der ist jung und niedlich, also auch da wieder die größtmögliche Diskrepanz, die wir eigentlich haben können. Alter steht Jugend gegenüber. Andersen beschreibt sehr bildhaft das, was auch in dem Märzschneegedicht von mir angeklungen ist. Der Frühling kommt zwar im Märchen ja aus dem Süden in Gestalt von Störchen, auf deren Rücken Mädchen und Jungen sitzen, also auch hier wieder Kinder als Symbol für Jugend, als Symbol des Neubeginns, als Symbol der Unbeschwertheit, aber immer wieder kommen Nebel, Schnee und Sturm. Also der Frühling hat es schon schwer, sich durchzusetzen. Ihr seht also, warum ich das Gedicht am Anfang ausgewählt habe. Irgendwann ist aber alles gut, er hat es endlich geschafft, der Winter ist verschwunden und, so heißt es, des Frühlings schöne Kinder saßen auf dem Throne des Jahres. Ne? Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Jede Jahreszeit hat so ihre Regentschaft und dann gibt es diesen Thron und die geben sich abwechselnd immer so das Zepter in die Hand.
Und ich finde aber, das passt mit diesen Altersabstufungen auch perfekt, ja, zu den Jahreszeiten.
Total. Auch in der Beschreibung des Frühlings schöne Kinder. Auch hier Frühling wieder gleichgesetzt mit Kindheit, mit Jugend und mit Schönheit. Unschuld, Reinheit. Ne? Die Schönheit von Kindern ist ja nichts Erotisches, nichts Sexuelles, sondern es ist was vollkommen Reines und Unverdorbenes. Quasi die reinste und somit vielleicht schönste Schönheit, die es geben kann. Insgesamt wird der Frühling sehr, sehr malerisch beschrieben. Also Andersen zeigt da schon, finde ich, ganz gut, was er kann. Wir haben das Blumenmädchen, das ihre Blumen verstreut, natürlich als Anspielung auf die Hochzeit, die ja bis heute meistens im Frühling stattfindet. Alles, was die Kinder berühren, grünt und blüht. Also auch hier wieder Kinder als Symbol des Lebens. Und auch sie stehen ja am Beginn ihres Lebens, so wie der Frühling am eigentlichen Beginn des Jahres. Also wir haben hier schon wieder so eine Doppelung. Andersen verwendet dann auch die Metapher Blütenschnee, um nochmal den Kontrast zum kalten und ungemütlichen Schnee des Winters zu zeigen. Aber auch, um nochmal zu unterstreichen, ja, der Frühling braucht eben eine ganze Weile, um sich vom Winter zu lösen. Es gibt halt diese Übergangszeit, in der Frühling und Winter sich abwechseln. Ja, auch hier wieder kommt die Akustik zum Einsatz. Alles zwitschert, alles singt. Es ist so eine Leichtigkeit, die einkehrt. Und auch, wie wieder das Alter, die alten Mütterchen als Gegensatz zu den Kindern kommen in den Sonnenschein heraus. Also sie verlassen, jetzt mal ganz dick aufgetragen, den Schatten ihres Lebens, gehen hinaus in die Sonne. Passend dazu Sonnenschein bedecken gelbe Blumen die Wiesen, also doppelter Sonnenschein am Boden wie am Himmel. Und sie erinnern sich, gerade wie in ihren jungen Jahren, die Welt wurde wieder einmal jung. Andersen beschreibt dann den blühenden Wald, die blühenden Pflanzen. Selbst der Regen ist mild und wohltuend. Und als Beispiel für Andersens sprachliche Ausdruckskraft den wunderschönen Satz, Regentropfen und Freudentränen vereinigten sich zu einem einzigen Tropfen.
Ah. Ja. Das war sehr pathetisch.
Sehr pathetisch, aber die Botschaft ist klar, Regen ist Freude und Leben und hat nichts mehr mit dieser ungemütlichen Nässe zu tun, mit dieser Kälte, die wir am Anfang der Geschichte haben, die wir vielleicht auch aus dem Herbst kennen. Gleichzeitig ist diese Vereinigung natürlich auch eine Überleitung zum Brautpaar, denn natürlich, wir haben es gerade schon gehört, wird im Frühling auch geheiratet und die Natur ist hier wieder ein Spiegel der Gefühle, eine jungfräuliche Reinheit und ein erfrischender Duft lag über den feinen Blättern, also auch hier wieder Unschuld und Schönheit der Braut. Der Frühling wird uns hier präsentiert als Zeit der Liebe, Schönheit und Vollkommenheit. Die Hochzeit ist der Höhepunkt des Frühlings, es folgt seine Steigerung zum Sommer. Die Farben werden kräftiger und intensiver. Andersen zeigt mit seinen Beschreibungen, der Frühling reift quasi heran. Und er sagt ja auch, da saß des Sommers herrliches Weib, sie, die wir schon als Kind und Braut sahen. Also das Kind und Mädchen wird zur Frau. Der Frühling wird zum Sommer. Durch die Hochzeit. Der Frühling ist also eingebettet zwischen den zwei stärksten Kontrasten, die wir im Jahresrhythmus finden können. Winter und Sommer. Das Kälteste und das Heißeste. Er löst den Winter ab, ist der lang ersehnte Neubeginn und begleitet den Menschen weiter bis in den Sommer hinein, weil der Frühling der reife Sommer ist. Der gereifte Frühling der Sommer ist. So rum.
Ja.
Weil der Frühling der gereifte Sommer ist. Aber auf all das Leben, das im Sommer seinen Höhepunkt erreicht, folgt der Verfall. Irgendwann geht eben nicht noch mehr Farbe, nicht noch mehr Licht, nicht noch mehr Wärme. Und so kommt der Herbst, der dem Sommer seine Strahlkraft entzieht. Und Andersen schildert das so. Auf dem gelben Laubteppich lag die Königin des Jahres und sah mit sanften Augen zu den blinkenden Sternen empor. Ihr Gemahl stand bei ihr. Ein Windstoß wirbelte das Laub auf. Es fiel wieder zur Erde, aber sie war verschwunden. Nur ein Schmetterling des Jahres letzter flog durch die kalte Luft.
Da fällt mir noch ein weiteres Gedicht von Mascha Kalecko ein. Moment. Das passt nämlich auch wunderbar zu diesen Farben und Kontrast zwischen Sommer und Herbst. Es heißt herbstlicher Vers. Nun schickt der Herr das Leuchten in die Wälder. Grellbunte Brände lodert jedes Blatt. Wie welkt das Herz dem wandermüden Fremden, der nur die Einsamkeit zur Heimat hat. Schon fegt der Sturm den Sommer in die Gosse. Im Park der Ahornbaum schreit blutig rot. Der Regen weint die immer gleichen Tropfen und auf den Wiesen riecht es morsch nach Tod. Da überfällt den Wanderer banges Schweigen und tiefes Weh um Schönheit, die verdirbt. Herr, nimm mich fort aus diesem letzten Glühen und lass mich sterben, ehe mein Sommer stirbt.
Passt auch perfekt zu Andersens Worte, also ne, der Herbst als Todbringer, als Bringer von Verfall und Vergänglichkeit und auch dieses Bild, das Andersen aufmacht, sie liegt auf dem Sterbebett, der Sommer liegt auf dem Sterbebett, verliert seine Kraft und mit nur einem Windstoß ist er einfach fortgeweht. Ne? Mhm. Also der Herbst hat auch eine unglaubliche Kraft, obwohl er in der Geschichte des Jahres eigentlich zu kurz kommt.
Ja, finde ich auch. Also etwas schade tatsächlich, ja.
Ja, weil es kündigt sich ja sehr schnell dann schon wieder der Winter an. Ne? Mhm. Es wird wieder nebelig und nass und kalt, die Nächte werden lang und er wird als des Jahres Beherrscher beschrieben. Und das sagt natürlich alles aus, weil darin steckt nichts anderes als, ich freue mich, der Winter ist die mächtigste und vielleicht, Fragezeichen, wichtigste Jahreszeit?
In puncto Märchen glaube ich tatsächlich schon.
Ich auch, aber das können wir ja vielleicht am Ende auch nochmal vertiefen. Ja, wir haben ja dann noch einen Abschnitt, wo das Zusammenspiel von Winter und Weihnachten auch nochmal verknüpft wird. So Weihnachten vielleicht so als die fünfte inoffizielle Jahreszeit, wo der Winter sich vielleicht nochmal zurücknimmt, wo der Winter aber auch plötzlich etwas sehr Schönes und Gemütliches haben kann. Auch das bringt Andersen ja ein, indem er ja dem Winter auch sagt, naja, nimm dich vielleicht mal zurück. Ertrag das jetzt mal, dass du nicht die Hauptfigur bist und lass Weihnachten quasi zum Zuge kommen. Und dann geht es ja eigentlich schon wieder in den richtig kalten Winter über, weil die Wärme von Weihnachten erlischt ja nach der Weihnachtszeit. Also ich spüre das tatsächlich auch immer, wenn Weihnachten rum ist, dann hat man so einen Break und denkt sich, ja, irgendwie fehlt erstmal was. Da muss er erstmal klarkommen.
Deswegen hat Andersen, glaube ich, auch das Mädchen mit den Schwefelhölzern am Neujahrsabend sterben lassen, weil da die Weihnachtszeit schon so ein bisschen abgeklungen ist.
Genau. Und dann geht's halt, wie wir am Anfang von die Geschichte des Jahres gehört haben, wieder in den eisig kalten, stürmischen Winter und alles fängt von vorne an. Was sagt uns also dieses Kunstmärchen? Es preist eigentlich die Schönheit jeder einzelnen Jahreszeit. Jede hat ihre Berechtigung, jede ist ein Kapitel in der Geschichte des Jahres. Die eine wandelt sich zur anderen und alle bedingen sich gegenseitig. Sie sind chronologisch und im Märchen auch erzählerisch miteinander verbunden. Das alles erweckt Andersen zum Leben, indem er sehr lebendige Naturbeschreibungen nutzt, die jeder Jahreszeit auch ihre Charakteristik verleihen. Und jede Jahreszeit hat auch ihre eigene Symbolik, ihre Eigenschaften. Wir haben schon gesagt, der Herbst kommt dabei ziemlich kurz. Vielleicht aber auch, weil der Verfall und der Tod auch sehr schnell dann im Herbst kommt. Also hat er bestimmt nichts unzufällig.
Ja.
Unabsichtlich, wie auch immer, ihr versteht mich, gewählt.
Also Andersen ist entschuldigt auf jeden Fall, ja.
Aber was man eben auch sagen muss, er räumt dem Winter eine sehr, sehr große Rolle ein. Also das ist wirklich die mächtigste Jahreszeit, auch wenn er sagt, der Sommer ist die Königin des Jahres, der Frühling liegt irgendwie dazwischen und er macht alles schön. Nein, aber es ist der Winter, der eigentlich alles vorbereitet, weil er ja auch darauf hinweist, ja, es ist zwar kalt, aber unterm Schnee, da liegen ja auch Blumen, die gewärmt sind. Also auch da wieder diese Verbindung zwischen Frühling und Winter. Und eigentlich kann man in dieser Geschichte, in diesem Märchen, Winter und Frühling gar nicht wirklich getrennt voneinander betrachten.
Hängt aber vielleicht auch mit Andersens Kindheit zusammen. Er ist ja in Odense auf der Insel Fyn in der Ostsee, also der dänischen Ostsee, geboren und aufgewachsen. Und ich glaube, dass da der Winter auch nochmal eine ganz andere Macht hat und hatte vor allen Dingen, also vor Klimawandel, als das heute so bei uns auch in den Breitengraden ist.
Insgesamt kann man auch sagen, die Geschichte des Jahres ist auch eine Geschichte des Lebens. Ne, wir machen die einzelnen Altersstufen durch. Kinder, Mädchen, Frau, Verfall und Alter. Und der Frühling ist ja ein Symbol von Jugend, Leben, Liebe, Neubeginn. Und genau das ist ja auch das, was wir aus der Lyrik kennen. Der Kreis schließt sich wieder zum Anfang unserer Folge. Und auch die Beschreibung des Frühlings ist hier eigentlich schon fast lyrisch. Ne? Andersen benutzt so ausführliche Beschreibungen, viele Metaphern, Allegorien, Symbole. Er beschreibt alles wahnsinnig anschaulich. Er erweckt den Frühling wirklich vor unserem geistigen Leben, vor unserem geistigen Auge zum Leben.
Ja.
Und das alles so detailliert. Und das kann er nur machen. Und das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle, weil es sich eben um ein Kunstmärchen handelt. In einem Volksmärchen würde der Frühling nie so dargestellt werden und auch nie so wegkommen. Und da können wir uns an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen Volks- und Kunstmärchen auch nochmal bewusster machen. Das Kunstmärchen kann viel weiter ausholen, viel ausführlicher und viel detaillierter beschreiben und sich auch sprachlich viel mehr austoben. Und das bedeutet, dass es eben auch viel bildhafter erzählen kann.
Deswegen war es auch gar nicht so einfach für uns, ein Märchenstundenmärchen dann zu finden. Wir hatten das Thema Frühlingsmärchen im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres dann auch schon festgesetzt und dachten uns, ach ja, da gibt es doch super viel. Und ich hatte auch schon ein Band im Regal im Kopf, Zauber des Frühlings, herausgegeben von Sigrid Früh. Und dann habe ich da mal genauer reingeschaut und festgestellt, ja, da sind Frühlingsmärchen drin und Brauchtum und Lieder auch, aber die haben jetzt nicht so den Frühling dargestellt, wie es in den Gedichten, die wir heute euch vorgetragen haben, wie das stattgefunden hat. Die spielen zwar im Frühling, sind aber eher an Termine oder Daten im Frühling geknüpft, also Ostern zum Beispiel oder die Karnevalszeit. Und das, was wir heute mit der Lyrik abgedeckt haben, hat in diesen Märchen überhaupt nicht stattgefunden. Ach so, ich habe, einige wissen das ja, wenn ihr auf Instagram mal geschaut habt, ich habe ja einen recht großen Märchenbuchfundus und dann auch Märchen von Gärten und Blumenmärchen und so. Da habe ich gedacht, Mensch, da ist doch bestimmt was Frühlingshaftes bei. Aber irgendwie war das echt nicht so einfach, da was richtig Passendes zu finden.
Das hat mich auch sehr überrascht. Wir hatten ursprünglich noch als Märchen in der engeren Auswahl Der Schmetterling. Das ist aber auch ein Kunstmärchen, auch von Andersen.
Genau. Wo ganz viele Blumen unter anderem auch geschildert werden. Also von daher schon sehr frühlingshaft.
Ne? Ja, aber es ist trotzdem immer noch halt Kunstmärchen. Mhm. Wie gesagt, in den Volksmärchen findet man das so gar nicht. Und deswegen kam uns dann auch diese Idee, diesen Bezug zur Lyrik aufzumachen. Weil wenn wir von Frühling sprechen, ist eigentlich genau das, was die Lyrik Lyrik über den Frühling darstellt, wie sie ihn symbolisiert, das, was wir erwarten. Und ich sag mal, von der Bedeutung oder das, wofür der Frühling steht, das kommt in der Geschichte des Jahres von Andersen auch raus. Und das nähert sich dem auch an, also dass wir so ausführliche Beschreibungen haben, dass alles so metaphorisch und bildhaft ist, so lebendig.
Es ist eben ein sehr lyrisches Märchen tatsächlich. Und deswegen kamen wir auf die Idee, das zu verknüpfen.
Ja.
Weil das Märchen an sich ist auch total unbekannt. Ihr kanntet das, glaube ich, nicht vorher. Mm-mm. Mich verfolgt das Märchen schon ein bisschen länger. Ich habe hier ein Relikt mitgebracht. Und zwar mein allererstes Buch tatsächlich.
Süß.
Sandmännlein erzählt Geschichten für 365 Tage. Und wenn man hier ein bisschen blättert, dann gucken wir, ab dem 28. Dezember steht die Geschichte des Jahres 1 mit einem Bild, wo der Bauer in der Kutsche sitzt mit Kindern drauf. Dann am 30. Dezember ist ein Bild von dem Blumenmädchen.
Ja.
Und dann am 31. ist der alte Beherrscher des Jahres mit eisgrauen oder eisweißen, eisweiß gibt es nicht, aber weißen, schlohweißem Haar, schlohweißem Bart auf dem Felsen, da der schneebedeckt ist und der da wirklich mit den stechend blauen Augen ganz verloren irgendwie in die Weite starrt, ne? Und ich fand das als Kind auch schon total schön, auch wenn das hier ein bisschen gekürzt ist, aber dieser lyrische Grundcharakter ist nicht verloren gegangen in der Bearbeitung.
Cool. Sehr schöne Bebilderung.
Ja, finde ich auch. Aber ich habe auch jetzt keine weitere Bebilderung soweit gefunden.
Ich auch nicht. Also wir zeigen euch das auf Insta.
Es gibt eigentlich auch keine wirklichen Varianten. Das ist schon ein Unikum. Also es gibt natürlich irgendwie diverse 12-Monats-Märchen, also bekannt auch durch russische Verfilmung. Aber da treten ja alle Monate personifiziert gleichzeitig auf. Also da ist nicht dieser Wandel, dieser Wechsel, dieses Großwerden und Erwachsenwerden und wieder sterben und abgelöst werden. Das ist da überhaupt nicht drin. Und Adaptionen gibt es leider auch nicht wirklich. Also ich habe nichts gefunden. Leider keine Oper oder irgendwie was anderes. Eigentlich sehr schade, dass das Märchen so ein Schattendasein führt. Finde, es hätte mehr Beachtung verdient.
Ich mag es auch sehr.
Total.
Du auch, Jenny?
Ja, ich finde das sehr schön. Auf jeden Fall. Vor allem ist einfach die Sprache, die Andersen da hat, so malerisch. Ja, das kann man sich alles so schön vorstellen.
Ein Kunstmärchen, wo der Frühling eine große Rolle spielt, hatten wir schon mal. Nämlich, ne, Jenny, du hattest das vorgestellt, der eigensüchtige Riese von Oscar Wilde, wo der Frühling ja auch symbolisch für die Herzenswärme steht und dann am Ende ja auch für die Auferstehung des Riesen, wie er da unter dem blühenden Baum liegt, wo dann der Knabe mit den Wundmalen an Händen und Füßen, der dann für Christus stehen soll, da liegt und tot ist, aber dann in seinem Garten, wie das Kind dann sagt, spielen darf, weil der Riese ihn als Kind hat da spielen lassen in seinem Garten.
Aber dafür sind, finde ich, Kunstmärchen auch richtig schön, ne? Weil die können halt nochmal anders ausschmücken, die Gefühle und die Düfte und das Aussehen und alles, als das jetzt in einem klassischen
Märchen ist. Man muss ja sagen, das hatten wir auch in unserer Winterfolge, jetzt in den Volksmärchen wird der Winter ja auch nicht groß ausgeschmückt, aber es wird schon auch mal erwähnt, der ist kalt oder irgendwie
Schnee wird erwähnt.
Genau, oder so. Sowas, das haben wir schon.
Schneewittchen zum Beispiel oder Schneeweißchen und Rosenrot ist ja dann zumindest auch der Schnee im Winter, wenn der Bär da anklopft oder auch im Namen von Schneeweißchen, dann steckt der natürlich auch drin. Ne?
Ja, aber genau, bei Schneeweiß und Rosenrot haben wir auch diesen Wechsel von den Jahreszeiten.
Den Wechsel von Jahreszeiten hatten wir auch in einem Volksmärchen, und zwar im Wacholderbaum, wo dann der Wachstum des Wacholderbaums und die Reifen der Beeren mit dem Gesundheitszustand der Mutter korrespondiert.
Ah, okay.
Wie die Beeren dann lila werden und wie sie dann matt und gram wird und dann, wie sie am Ende ja auch stirbt, da ist auch so ein jahreszeitlicher Ablauf im Mikrokosmos in Bezug auf diesen Wacholderbaum eben zumindest geschildert.
Genau, also es spiegelt dann quasi auch wieder die Situation der Figur dann wieder. Genau. Ne? Ja, genau, das haben wir ganz oft, das hatten wir bei dem Wintermärchen damals auch festgestellt. Aber ich finde auch, du hast das vorhin schon angesprochen, der Winter ist irgendwie präsenter. Mhm. Also der Frühling, in Kunstmärchen, und da toben die sich auch aus. Ne? Ich meine, Wilde kann das ja auch verdammt gut. Wird eigentlich auch mal Zeit, dass wir wieder was von Wilde machen.
Ich bin dafür.
Ich bin immer dafür.
Aber wie gesagt, im Volksmärchen spielt es kaum eine Rolle und wird es kaum erwähnt.
Es gibt auch ungleich mehr Bände mit Wintermärchen als Frühlingsmärchen. Ja, also es gibt, mir fallen eine Handvoll auf jeden Fall von Wintermärchen alleine ein. Und Frühlingsmärchen weiß ich gerade tatsächlich nur dieses eine von Sigrid Früh, was ich gerade erwähnt habe.
Ja, interessant eigentlich, ne? Warum ist das so?
Tja.
Ich glaube, weil einfach gerade in Volksmärchen die Jahreszeiten so ein Schauplatz sind, aber jetzt nicht Thema des Ganzen, sondern das ist dann irgendwie, es ist jetzt im Winter und ich glaube, es ist Winter und Sommer ist da halt auch irgendwie als Jahreszeit greifbarer als zum Beispiel der Frühling, weil der Frühling halt so der Übergang ja im Prinzip ist.
Ich glaube, der Winter wird deswegen im Volksmärchen so ausgeschmückt auch oder zumindest erwähnt, weil er eben im Vergleich zum Rest des Jahres ganz anders ist. Also das ist eben dieses lebensfeindliche, frostige und mit Schnee bedeckte, wo nichts wächst oder nichts blüht oder geerntet werden kann. Mhm. Im Volksmärchen haben wir scheinbar doch noch diese zwei Jahreszeiten, einmal Winter und den Rest des Jahres.
Und wir haben im Volksmärchen natürlich noch sehr stark diesen Erlösungsgedanken. Und wovon wirst du erlöst? Vom Winter, vom Bösen, vom Tod, von was auch immer. Ja, das spiegelt sich natürlich besser wieder. Okay, also halten wir erstmal fest, Kunstmärchen, Frühling, yay, das funktioniert ziemlich gut. Volksmärchen, Frühling, nada. Übertragen auf die Literatur im Allgemeinen muss man aber sagen, dass die Bedeutung des Frühlings eigentlich genau in dem liegt, was Andersen in die Geschichte des Jahres zum Ausdruck bringt. Ob Gedichte, Kurzgeschichten oder Romane, der Frühling ist immer ein Symbol des Neubeginns. Er steht für Liebe, Jugend, Schönheit und Reinheit, für das Erwachen der Lebensgeister, für das Erwachen und Entfachen der Kreativität. Er steht für Schaffenskraft, für eine Stimmungsänderung, für Milde, Lieblichkeit, Sanftheit und manchmal dann im Zuge dessen auch für Weiblichkeit. Und das ist eine sehr tradierte Bildlichkeit, die sich da etabliert hat. Wenn es um Frühling geht und um dessen Symbolhaftigkeit, dann tauchen eigentlich immer diese Motive auf. Ich glaube, niemand würde sagen, ja, aber es gibt auch noch den Märzschnee. Ne, wir erwarten bestimmte Stimmungswerte, eine bestimmte Atmosphäre. Und Andersen macht genau das. Er liefert genau das, aber er schreibt dem Frühling eben auch eine Übergangszeit zu und er bringt natürlich mit dieser Allmacht des Winters schon nochmal eine andere Perspektive hinein. Nee, jetzt reicht's aber.
Also, Schluck Tee.
Mimi. Was wir in der Literatur natürlich auch öfter finden, ist, dass der Frühling mit Ostern zusammenfällt. Ostern ist ja das Frühlingsfest, denken wir zum Beispiel an Goethes Osterspaziergang in Faust. Es bekommt dadurch auch eine religiöse Komponente und der darin enthaltene Auferstehungsgedanke stärkt ja auch diese Idee von Hoffnung und neuem Leben, die dem Frühling sowieso zugeschrieben wird. Insgesamt ist der Frühling als Motiv in sämtlichen literarischen Epochen zu finden. Barock, Romantik, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Expressionismus und so weiter. Autoren und Autorinnen haben in allen Literaturepochen verschiedene Aspekte des Frühlings herausgestellt. Sei es die Verbindung zwischen Frühling und Nacht, wie wir das in der Romantik haben, die Verwandlung der Natur, die Hoffnung auf neues Leben, das Gefühl des Aufbruchs und der Freiheit, die Liebe, die Wandlung, die er in Gang setzt und so weiter. Die Liste ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen. Ein sehr bekanntes Werk, und da sind wir jetzt dann doch nochmal beim Drama, ist zum Beispiel Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Seinerzeit ein großes Skandalwerk. Und das
habe ich in der Schule nicht so gemocht, muss ich sagen.
Ich auch nicht, aber welches Schulbuch hat man schon gemocht?
Antigone zum Beispiel.
Nee, habe ich auch nicht gemocht.
Naja, da steht das Frühlingserwachen eben für die Pubertät, das sexuelle Erwachen und die Wandlung vom Kind zum Erwachsenen. Sehr häufig steht der Frühling für die Lebenssituation der Figuren. Er kündigt einen Wechsel an, eine Veränderung, betont bestimmte Eigenschaften einer Figur. Und all das ist aus heutiger Sicht natürlich ganz besonders interessant, denn die Welt ist im Wandel.
Du solltest Prophetin werden.
Nein, es war nur ein Herr-der-Ringe-Zitat. Ah. Ich wollte eigentlich sagen, der Klimawandel beschäftigt uns ja sehr. Und angesichts des Klimawandels ist das Thema Jahreszeiten und auch Frühling natürlich interessant, weil der Frühling wird kürzer, es wird immer früher heißer. Also es stellt sich ja schon die Frage, werden die Menschen in 50, in 100 Jahren ganz anders auf den Frühling blicken und sich denken, ach, das ist nicht nur die Geschichte des Jahres oder irgend so ein Frühlingsgedicht sind nicht nur historische Werke, sondern auch der Frühling, der darin beschrieben wird, ist historisch, weil er nicht mehr so ist, wie er darin beschrieben wird.
Ich befürchte es schon, weil ich glaube, dass der Frühling meiner Kindheit, und ich kann mich jetzt also über 30 Jahre bewusst zurückerinnern, ich glaube, dass der anders war als der Frühling jetzt tatsächlich. Mhm. Also da gab es auch immer mal wieder Ausreißer oder so, dass wir auch mal Ostern im Schnee hatten oder so, oder auch mal schon recht früh recht warme Tage, aber ich weiß nicht, was im letzten Jahr im Frühjahr, dass wir im Februar schon so richtig warme Tage hatten, dann aber der März so kalt war und so. Mhm. Und dieser Frühling dafür so trocken ist, es hat ja kaum geregnet. Das ist schon schade, finde ich, weil also Osterglocken, die ja eigentlich deswegen heißen, weil sie zu Ostern blühen, Also bis Ostern werden die, glaube ich, nicht mehr halten. Also wir sind jetzt 2 Wochen vor Ostern in der Aufnahme aktuell und die sind in voller Blüte. Ich glaube nicht, dass die noch 2 Wochen durchhalten.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Nee. Denke ich auch nicht. Ich meine, vielleicht wird es auch irgendwann keinen Frühling mehr geben. Oder die Menschen freuen sich nicht mehr auf den Frühling, weil man weiß, dass der Sommer halt so hart wird, weil er so krass heiß wird. Man weiß es ja nicht.
Bei aller Liebe zum Winter, aber das muss nicht sein.
Nein, so Jahreszeiten an sich sind ja auch schon was Schönes. Mhm. Ja.
Ja, sicher, weil man hat ja immer so einen Wechsel.
Ja, also und
ich finde es langweilig.
Genau, und das ist auch genau der Punkt, um den es in Andersens Gedicht ja auch geht. Nicht nur um den Frühling, sondern eben um die Geschichte des Jahres, also die Jahreszeiten. Und da nimmt der Frühling eben die spannende Rolle ein, weil er die Zeit des Wandels ist. Er wandelt den Winter zum Sommer. Sommer und Winter sind eben die besagten Extreme, Frühling und Herbst, aber die Zeiten des Wandels. Man kann den Frühling in der Geschichte des Jahres also auch als Mischung aus Winter und Sommer lesen. Nicht so heiß wie der Sommer, aber auch nicht so kalt wie der Winter. Nicht so kahl wie der Winter, aber auch irgendwie noch nicht so farbintensiv wie der Sommer. Manchmal kann es noch kalt werden und schneien, es kann aber auch schon richtig warm sein. Also es ist irgendwie von allem etwas drin, aber alles gemäßigt und nicht so extrem, wie wir das von seinem Vorgänger, dem Winter, oder seinem Nachfolger, dem Sommer, kennen.
Ja, eine Literaturepoche hat den Frühling ganz besonders häufig thematisiert und die möchte ich heute in Auszügen vorstellen. Und zwar gehen wir heute mal tatsächlich ins Mittelalter. Und zwar schauen wir uns Gedichte bzw. Lieder ja eigentlich, du hast es ja schön vorher gesagt, Elena, dass Lyrik und Musik damals noch Hand in Hand gingen oder tanzten vielleicht mehr. Ich habe Werke von Troubadouren, Trouvères und Minnesängern ausgesucht und es gibt wirklich unzählige Lieder. Ich habe mich schon recht früh in Schulzeiten mit dieser Epoche und diesen Gedichten auseinandergesetzt, habe darüber auch meine Facharbeit geschrieben. Über das Taglied im Schaffen Oswald von Wolkenstein zu unter besonderer Berücksichtigung soziokultureller Veränderung des Spätmittelalters war, glaube ich, der Titel. Bam. Und habe da auf meinen Fundus zurückgreifen können und stand da vor der Aufgabe, aus dem großen Literaturberg, und also dieser kleine Teil des großen allgemeinen Literaturbergs ist schon ein riesiger Berg, da Sachen auszusuchen. Und ich habe, um nochmal für unsere Spotify-Playlist Werbung zu machen, Lieder ausgesucht, von denen die Melodien erhalten geblieben sind, beziehungsweise die dann irgendwann mal neu vertont wurden. Die packe ich auch alle in die Playlist, die könnt ihr euch dann gerne anhören, wenn ihr mögt. Ja, die Troubadoure, also wir reden jetzt so ungefähr von 1200 bis 1300 hauptsächlich. Die Troubadoure waren zuerst im Süden Frankreichs, in Okzitanien, Aquitanien. Die haben in der Languedoc, also dem Okzitanischen, gedichtet. Das ist ein mit dem französischen und mit dem spanischen verwandter Dialekt. Klingt eher nicht so französisch tatsächlich. Und ganz berühmte Sachen sind zum Beispiel A Entrada del Temps Clar, also zu Beginn der hellen Jahreszeit, gemeint ist der Frühling natürlich. Und da wird dann auch direkt mit Liebe losgelegt. Ne? Da will die Königin zeigen, wie verliebt sie ist und lasst uns doch alle tanzen und fröhlich sein. Also ein wirklich ganz ausgelassenes Stück vom Text und auch von der Melodie. Es geht aber auch durchaus etwas lyrischer. Zum Beispiel von Raymond de Miraval gibt es das Lied Belle Mesquiochan et Coindey. Entschuldigung für meine okzitanische Aussprache. Auf jeden Fall geht es darum, es ist schön zu lieben und zu singen, wenn die Pflanzen grünen und blühen und die Vögelchen sitzen da zwischen den verschiedenen Blütenfarben und singen. Und dann geht es aber auch wieder in die Liebesgeschichte und ich gehe umher und wer lieben möchte, muss sich auch wie ein Liebhaber verhalten, also ne, gewisse Spielregeln einhalten. Am Ende kommt dann noch sogar ein politischer Kontext rein, aber das wird den Rahmen hier sprengen. Und das sind wirklich ganz schöne Lieder, die den Frühling auch schon, wie ich finde, überraschend romantisch darstellen. Also wenn man da manche Texte liest, gut, das ist von der Übersetzung vielleicht auch ein bisschen abhängig, aber da kommt schon ganz vieles, was die Romantik dann später offensichtlich wieder aufgegriffen hat, zum Vorschein.
Klar, weil sie liebte das Mittelalter.
So sieht's aus, genau. Ja, die Trouvères, die im nördlichen Frankreich, dann im Mittelfranzösischen gedichtet haben, haben den Frühling natürlich auch aufgegriffen. Ganz berühmt ist zum Beispiel von Mugnot d'Arras, also dem Mönch von Arras. Der Name ist gar nicht erhalten geblieben. C'est fut en mai en douze temps gai que la saison est belle. in meinem besten Mittelfranzösisch. Also es war im Mai in der lieblichen, fröhlichen Zeit, wenn die Jahreszeit eben schön ist. Ne? Und gemeint ist auch hier der Frühling, auch wenn er gar nicht tatsächlich erwähnt wird, wie bei den Troubadouren auch. Es wird immer wunderbar umschrieben, aber nicht genannt. Das ist im Minnesang in Deutschland ähnlich gewesen. Also wir haben zwar die alte Bezeichnung Lenz, aber im Minnesang taucht die eigentlich so gut wie nie auf. Es wird eher vom Sommer gesprochen, Sommerwetter zum Beispiel. Es gibt ganz tolle Gedichte von Neidhardt von Reuenthal, die ihm zugeschrieben werden. Vielleicht hat es ihn auch gar nicht gegeben, da ist die Forschung mal schwankend. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, also vielleicht ne, wird das irgendwann mal herausgefunden. Und er hat wirklich ganz tolle Frühlingsgedichte geschrieben, die... Oder sagen wir so, Lieder geschrieben, die immer einen gewissen Frühlingsanteil haben, denn dann geht's oft auch zum Teil ganz anders weiter. Dann wird die schöne Naturschilderung durch Klopperei auf dem Dorfplatz dann je durchbrochen. Übrigens, die, in einem Gedicht im Wille kommen Sommerwetter Süße gibt es eine Else, die sich am Giesebrecht, glaube ich, rächt, indem sie mit einem anderen tanzt. Und ja, das ist was
die
ganz...
Die kluge Else,
ganz genau. Da wird dann zum Beispiel die Heide beschrieben, die noch nie so schön da lag und lichte Augenweide wird sie genannt, der grüne Wald, der Mai wird immer wieder erwähnt oder der Anger, also die Dorfwiese, wie sie da liegt und die liebe Zeit beginnt. Die Blumen dringen durch den Klee und die Heide ist mit Rosen umfangen und dem tut der Sommer wohl nicht weh, wird dann gedichtet. Und Drosseln und Nachtigallen hört man singen und durch Berg und Tal erklingt es. Und sie freuen sich, gen der lieben Sommer zieht. Also es ist eigentlich eine Frühlingsschilderung, aber es wird immer auf den Sommer. Auch da wieder wahrscheinlich ja. Das Archaische, diese zwei Jahreszeiten, also Sommer, Winter, beziehungsweise Winter und der Rest des Jahres, das ist dann noch so übrig geblieben quasi.
Ja, und der Frühling auch so als Zwischenstopp, ne?
Genau.
Also der ist halt da, aber ne, der Sommer kommt ja dann.
Genau. Und gleichzeitig dann aber auch Auftakt für die eigentliche Handlung, wie zum Beispiel eben irgendwie Stell dich ein, ganz bekannt auch natürlich von Walter von der Vogelweide, unter der Linden an der Heiden, da unser Zweier Bette war's, da muget ihr Finn, schone beide, gebrochen Blumen unter Gras, vor dem Wald in einem Tal, Tandradei, schone sank die Nachtigall. Auswendig übrigens gesagt, ne?
Respekt yeah. Für den Christian, woo!
Ja, ich mag Minnesang, ne? Merkt man vielleicht auch.
Ich saß auf eine Szene,
ja,
Bein mit Beine.
Ja, schön, super.
Da sag ich den Ellenbogen, ich hatte ihm meine Hand gesmuggelt.
War super, Jenny, klasse, sehr gut. Ich sag's hier immer wieder gerne, humanistische Bildung zahlt sich aus.
Yes.
Es gibt aber nicht nur die landessprachliche Dichtung, sondern auch lateinische, sogenannte Vagantendichtungen. Das bekannteste Beispiel sind die Carmina Burana, nicht zuletzt auch bekannt durch die Vertonung von Karl Orff aus den 30er Jahren. O Fortuna, Bums. Ne? Ist ganz bekannt, wenn ihr es hört, kennt ihr das sofort, in Funk und Fernsehen in jeder Werbung genutzt. Ich spiele euch das gleich nochmal vor, das kennt ihr mit 1000%iger Sicherheit. Wie gesagt, es gibt eben dann neue Vertonungen, einiger weniger Texte aus dieser unglaublich großen Sammlung von Karl Orff, die mit den ursprünglichen Melodien eben nichts zu tun haben, aber es gibt auch Originalmelodien, die erhalten geblieben sind. Bei Orff sehr schön den Text des Omnia sol temperat, also alles macht die Sonne mild, wo dann auch der April sein Gesicht zeigt und so weiter. Das packe ich auch in die Playlist. Und was ich von den Originalliedern am schönsten fand, ist Tempus transit gelidum, mundus renovatur, verque redit floridum, forma rebus datur, avis modulatur, modulans letatur, lucidior et lenior aer jam serenatur, jam floria, jam frondea, silva comis densatur. Auf Deutsch.
Die Frost. Ich meine jetzt nur für unsere
Nein.
Hörerinnen und
Hörer. Ihr versteht das natürlich, ne?
Aber schön wenn du das noch gesanglich vertonen würdest.
Das könnt ihr dann in der Playlist hören. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe die Noten leider nicht vorliegen.
Ja.
Die frostige Zeit geht vorüber, die Welt ersteht neu und der blühende Frühling kehrt zurück. Allem wird Schönheit verliehen. Der Vogel singt, er freut sich an seinem Gesang. Jetzt wird der Himmel heiterer, heller und milder. Jetzt blüht, jetzt grünt der Wald, sein Laub wird dichter. Und das ist nur eines von vielen. Die erste Strophe hier des Liedes und das geht noch ganz wunderbar weiter. Und es gibt so, so viele. Ich packe wirklich nur ein paar besonders schöne in die Playlist. Wenn ihr mögt, könnt ihr da weiterhören. Zum Schluss muss natürlich der schon erwähnte Oswald von Wolkenstein noch kommen, der um 1377 geboren und 1445 gestorben ist, also schon ein ganzes Stückchen später. Und der wird immer so als der letzte Minnesänger beschrieben, was nur so zum Teil stimmt. Von ihm gibt es ein ganz tolles Gedicht mit einem in der deutschsprachigen Dichtung einmaligen Reimschema. Ich werde die erste Strophe im Original etwas an die moderne Aussprache angepasst vorlesen, dass man noch mehr versteht. Auch das werdet ihr in der Playlist finden. Viel lieber Grüße, Süße, sich erheben, streben, fröhlich, zölig, jeden treten in das Pfad. Draht, früh und spart, hört man dringend singen, klingen, Voglin in den Auen. Durch helle Töne, Schöne, in den Strauen rauchen, Ästen, Glästen, Fliegen, Kriegen, Widerstreit, breit, angerweit, soll man grünlich, kühnlich, sühnlich, kurzlich, Ahne schauen. Winter kalt, Ungestalt, dein Gewalt ist entspalt von den süßen Lüften. Lichten Summer, ahne Kummer, will ich dummer als ein Frummer, Geuden und Güfte. Grüner Klee jagt den Schnee, jahrlang Meh in den See, wilder Meeresflüte, Nachtigalle, Droschelschalle, Lerchenhalle uns gefalle, für des Ofens Güte.
Also es hat an manchen Stellen was, das meine ich nicht despektierlich, so ein bisschen was von dem Kinderreim. Winter kalt,
ja, kalt. Genau. da merkt man dann, dass es eben auf eine Melodie komponiert ist. Das nimmt dann ein bisschen diesen Charakter. Aber ja, es ist ein total ungewöhnliches Reimschema. Voll. Und wie gesagt, soweit ich weiß, in dieser Form auch einmalig in der deutschen Dichtung. Und es kommen dann noch zwei weitere Strophen, aber die könnt ihr euch dann gerne in der Playlist anhören.
Ja, auch wenn die Sprache natürlich ein bisschen befremdlich für uns klingt, der Inhalt, und das finde ich ist eigentlich das Interessante an der Sache, ist ja doch sehr ähnlich zu dem, was wir kennen. Und ich finde, da sieht man wieder, was für einen verbindenden Charakter Literatur haben kann. 13. 14. Jahrhundert ist schon eine ganze Weile her. Und trotzdem können wir irgendwie die Wahrnehmung der Menschen vom Frühling teilen. Wir verstehen das, wir verstehen die Gefühle und diese Vorstellung, dass die Menschen vor so vielen hundert Jahren die gleichen Empfindungen hatten. Dieses Streben nach Licht, nach Neubeginn, das ist irgendwie ein sehr schöner Gedanke, finde ich.
Und ich glaube, das ist mit ein faszinierender Bestandteil von Literatur. Ich habe mich im Studium ja auch, im Lateinstudium auch mit antiker Literatur auseinandergesetzt, also römischer, aber auch griechischer. Und ich glaube tatsächlich, trotz aller Unterschiede natürlich, also wir können uns nicht mit den Menschen der Antike vergleichen, aber ich glaube, vom Grundprinzip ist der Mensch immer gleich gewesen und geblieben. Und diese Wahrnehmung der jahreszeitlichen Wechsel und ihrer Schönheiten, ich glaube, das ist etwas, was immer stattgefunden hat. Und wenn in der Steinzeit schon Gedichte geschrieben worden wären, wären die, glaube ich, nicht so krass anders. Mhm. Also natürlich sprachlich und so weiter und formell ganz anders, rein hypothetisch, ne? Aber ich glaube, von den Aussagen wäre da vieles zumindest ähnlich. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, in der Eiszeit vielleicht nicht so, weil dann die Blümchen nicht so geblüht hätten, aber...
Ja, genau. Wir müssen natürlich sagen, wir sprechen hier natürlich über die Jahreszeiten, die wir in unseren westlichen Breitengraden kennen, ne? Die Leute in den Tropen, die haben halt keine Jahreszeiten, die haben Regenzeit und Trockenzeit und vielleicht noch eine Übergangszeit dazwischen. Die sehen die Welt natürlich mit anderen Augen als wir.
Aber wir haben ja auch bei Jenny gesehen in den internationalen Frühlingsfesten und gerade in Japan auch, was ja doch ein Eckchen weit weg ist, ne? Aber da haben wir in der Japan-Folge damals auch festgestellt, dass es da trotz dieser Entfernung räumlicher Art und vielleicht in vielen Bereichen auch zumindest kultureller Art, es da doch große Gemeinsamkeiten oder Schnittmengen gibt.
Ja, und das ist genau das, was wir ja auch beim Thema Märchen immer wieder feststellen. Auch das ist im Prinzip eine Parallele, weil auch im Märchen, ja, zeitgeschichtlicher Kontext, Frauenbild, natürlich, das ist nicht mehr der Status quo von heute oder sollte es zumindest nicht sein. Aber die Themen und Motive, die gelten oft immer noch und diese Grundsätzlichkeiten, die da drin stecken und die gelten hier, die gelten in Afrika, die gelten in Japan oder sonst wo auf der Welt. Und das, finde ich, ist das wahnsinnig spannend und deswegen lohnt sich eben diese detaillierte Beschäftigung mit Literatur, über die wir ja eingangs auch gesprochen haben, weil dir das dann nochmal bewusst wird. Wir gucken immer auf das, was Menschen unterscheidet oder trennt, was sie in Streit auseinanderbringt. Aber im Grunde sind wir uns alle so ähnlich und es ist egal, wo wir leben und es ist egal, wann wir gelebt haben, weil der Blick aufs Wesentliche in unseren Grundbedürfnissen und im Grunddenken sind wir alle gleich. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, dass wir zum Beispiel durch die Wahrnehmung des Frühlings den Menschen im Jahr 1285 die Hand reichen könnten.
Ja, total.
Ja.
Und ich glaube, dass Literatur als Bestandteil der Kultur da eben auch ein wichtiger Faktor ist. Und dass trotz aller kultureller Unterschiede, die es so gibt, der Grundgedanke von Kultur uns alle eint.
Und gerade dieses Thema mal Frühling oder auch Jahreszeiten vielleicht im Allgemeinen eignet sich natürlich sehr, sehr gut, das auch zum Ausdruck zu bringen. Weil was Jahreszeiten ja eben auch machen, sie geben ja auch unser Leben vor. Sie beeinflussen früher wie heute. Früher vielleicht in manchen Bereichen stärker, aber immer noch gleich, was wir essen können, was wir anziehen können, wie wir uns fühlen. All das bestimmen die Jahreszeiten. Und die Jahreszeiten lassen sich aber auch auf unser eigenes Leben übertragen. Und das schlägt eben diesen Bogen zur Literatur. Wir haben etwas total Reales, etwas, was wir jeden Tag wahrnehmen, was uns durchs Jahr begleitet. Und gleichzeitig aber auch etwas, was wir in der Literatur übertragen können. Ne? Die Jahreszeit ist nicht nur ein Thema, sie ist eine Metapher für unser eigenes Leben. Die Jahreszeiten stehen symbolisch für unsere Lebensabschnitte.
Eigentlich werden die Jahreszeiten zu Gefühlen.
Ja, genau. Und der Wandel der Jahreszeiten steht eben auch für die Vergänglichkeit des Lebens. Und da sind wir natürlich ganz tief im Kern des Menschseins auch drin. Und gerade dem Frühling kommt in dieser Metaphorik natürlich eine ganz entscheidende Rolle zu. Denn es geht hier nicht nur allein um das Wetter oder die Beschaffenheit der Natur. Ja, das ist alles toll. Natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich strebt der Mensch nach Licht und Wärme. Das ist lebensnotwendig für ihn. Und die meisten Menschen mögen das deswegen auch. Aber darüber hinaus spiegelt der Frühling auch unsere Jugend wieder. Und natürlich möchten wir an dieser Jugend festhalten und an dieser Vitalität, dieser Unbeschwertheit und diese Leichtigkeit von Leben und Liebe. All das gibt uns eben nur der Frühling.
Manchmal aber dann auch vielleicht mit einer gewissen Wehmut, wie ja. Das Mütterchen bei Andersen, genau. Oder auch noch in einem Gedicht, stell auf den Tisch die duftenden Reseden, aller Seelen heißt es so, ein Geburtstagsgedicht von mir oder für mich, wie auch immer, ich bin ja aller Seelenkind. Und da ist immer wieder wie einst im Mai, wo dann also ja. An aller Seelen, also Anfang November, am 2. November, des vergangenen Frühlings, der vergangenen Jugend gedacht wird, mit so einer gewissen Wehmut, aber auch das Schöne überwiegt dann trotzdem.
Genau, denn selbst wenn wir uns vom Alter her nicht mehr im Frühling unseres Lebens befinden, können wir im Frühling unserer eigenen Geschichte uns vielleicht ganz kurz in diesen 2-3 Monaten dieser Illusion hingeben, dass wir vielleicht doch nochmal jung und lebendig sein können. Und wenn es auch nur die Erinnerungen an diese Zeit sind, die uns dazu machen. Und das ist letztlich auch das, was Andersens Geschichte des Jahres sehr deutlich macht und was hoffentlich heute auch rausgekommen ist. Denn eigentlich ist es die Geschichte des Lebens. Es ist die Geschichte unseres Lebens, an dessen Ende immer der Winter, also der Tod steht. Und dem können wir nicht entkommen. Deswegen ist der Winter die mächtigste Jahreszeit. Der Tod ist der Beherrscher des Lebens, so wie der Winter im Märchen der Beherrscher des Jahres ist. Aber wir können trotzdem, und das illustriert Andersen ja auch sehr, sehr metaphorisch, wir können trotzdem leben, den Lauf des Lebens und seine Vergänglichkeit, ne? Die Geschichte des Jahres, diese Jahresuhr, die können wir nicht anhalten und nicht aufhalten, aber wir können sie gestalten. Und dafür ist der Frühling eigentlich die wichtigste Zeit, weil hier der Übergang von Jugend zum Erwachsensein stattfindet. Und das, was im Frühling erblüht, ist das, was uns durch das Jahr, sprich durch unser Leben begleitet. Und leider, und auch das wird ja in Andersens Geschichte deutlich, merken wir das aber meistens erst, wenn der Frühling schon vorbei ist.
Ein bisschen wie beim Tannenbaum, ne? Ach, hätte ich mich noch gefreut, als ich es noch konnte, ja.
Genau,
ja.
Also wir sind halt bei Andersen. Ja, aber es total. Ist ja auch letztlich genau das, was da drin liegt und es ist vielleicht auch das, was die Faszination vom Frühling ausmacht und was diese Sehnsucht nach dem Frühling auch ausmacht. Eben nicht nur Wetter, alles blüht, neues Leben. Nein, auch ich selbst erblühe vielleicht nochmal, fühle mich lebendig, jung, auch wenn ich es nicht mehr bin.
Aber noch haben wir ein paar gute Jahre vor uns, glaube ich, oder? So Gott will. Ja, ihr müsst keine Angst haben. Das war jetzt ein, wenn auch nicht einmaliger, aber ein Ausflug mal in die Lyrik. Das wird in den nächsten Folgen nicht wieder so sein. Also, ne, Jenny, keine Angst, du wirst jetzt hier nicht zur Lyrikerin gekehrt werden.
Zum Glück, nach der Fabel hat mich jetzt die Lyrik hier auch ganz schön geschafft.
Aber du hast dich wacker geschlagen.
Ich auch. Ja. Ja. Du hast dir dein Essen gleich verdient.
Definitiv.
Aber ich muss euch sagen, ich habe jetzt zu dem Minnesänger Oswald total connected. Und deswegen möchte ich mich jetzt in seinen Worten von euch verabschieden.
Krass, ja, cool.
Tee, See, Klee, ich geh.
In diesem Sinne, bis bald und frohe Ostern.